Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcasts.
Wir sind die Crew und heute wird's gechillt und zwar gleich doppelt, denn ich habe mir... Na, was ist das? Zwei Tassen Ostfriesentee geholt, obwohl das eine ist Ostfriesentee, das andere ist irgend so ein asiatischer Tee. Wollen wir hier mal real bleiben, aber ein Ostfriesentee, okay, der hilft schon mal.
Ich bin auch doppelt unterwegs. Ostfriesentee und Schokochino.
Ein Schokochino, ja. Also, ihr merkt, wir haben uns was Schönes zu trinken geholt. Holt euch auch was Schönes zu trinken. Lehnt euch zurück. Heute machen wir eine ganz entspannte Episode. Ich glaube, zu solchen
Hitze. Zur Ausnahme mal eine ganz entspannte, ja?
Wir machen eine radikale, redesignte Episode, oder? Ja. Wie ist eigentlich, das interessiert mich jetzt noch kurz, wie eigentlich die Abstimmung ausgegangen? Ich hatte zwischenzeitlich mal reingeschaut, aber ich weiß jetzt nicht, das war, glaube ich, relativ kurz nach dem Posting. Ach, guck mal, 35% sagen ja, das iPhone 17 Pro ist ein radikales Redesign, ist mehr als ich dachte. Ich glaube, es ist mehr als wir beide dachten, oder?
Ja, aber ja. Ich habe trotzdem gewonnen.
Ja. Das muss man auch mal neidlos, muss man zugeben. Julian hat einfach gewonnen.
Obwohl mehr Leute als erwartet Felix Meinung sind, habe ich trotzdem gewonnen.
Das muss man erstmal schaffen. Das ist eine gute Kombination, glaube ich. Aber ja, über die iPhones können wir heute ein bisschen quatschen. Ich habe viele Tage der iPhone-Videoproduktion hinter mir. Bin ehrlich gesagt jetzt auch ein bisschen gerädert langsam nach IFA und Amerika und jetzt hier iPhones und bla bla bla. Die Energie geht langsam aus, aber die Leidenschaft natürlich nicht. Deswegen können wir ein bisschen darüber quatschen, was ich so entdeckt habe über die Zeit, was so bei den iPhones abgeht, dies, das. Es gibt aber auch eine Nintendo Direct, über die wir quatschen müssen. Das war die verrückteste Direct ever, fand ich. Es gibt ja manche, die sagen, waren die beste ever, manche sagen, es ist die schlechteste ever. Ich würde sagen, es war die verrückteste ever. Können wir dazu noch kommen und vielleicht quatschen wir noch ein bisschen über die IFA. Kommentare haben wir auch mit am Start. Also heute machen wir einfach so ein bisschen den...
Wir haben echt viele geile Kommentare, kann ich schon mal sagen.
Oh, und okay, also lohnt sich vielleicht sogar zu den Kommentaren vorzuskippen.
Also Kommentare werden heute auf jeden Fall sehr, sehr ausführlich behandelt. Gab viel Redebedarf nach der neuen Keynote und nach unserem 3-Stunden-Crewcast.
Sorry, ich habe das falsch gesagt. Ich wollte natürlich sagen, ihr müsst dranbleiben, Leute, bis die kommen.
Ja, das mit dem Spannungsbogen hatten wir ja schon, Felix. Das funktioniert. Also ich weiß nicht, wie du YouTuber geworden bist, aber...
Ich bin zu real eigentlich im YouTuber
einfach,
zu
einfach
sein.
Glück gehabt,
einfach, der Junge. Einfach zu ehrlich zu den Leuten. Ach, es gibt es doch einfach. Nee. Ihr sollt euch das angucken und alle Placements angucken und alles.
Genau.
Die Watchtime, Leute, denkt doch auch mal an uns.
Ja. So nämlich. Ich fange mal mit einer kleinen Story am Anfang an, ein bisschen zum Auflockern. Ich kann euch nämlich, Jungs und Mädels da draußen, mal erklären oder erzählen, was jetzt aktuell so unser nächstes Video ist. Passt nämlich ganz gut. Ich lieb's ja immer wieder, wenn Paddy mit frischen und guten Ideen um die Ecke kommt. Und zwar, wenn ihr diesen Crewcast hört, dann ist das Video wahrscheinlich schon online und die Jungs haben es schon durchgezogen. Jetzt gerade sind wir ja am Donnerstagabend hier in der Aufnahme und der Plan von Paddy ist jetzt gerade, vorm Apple Store zu campen, weil morgen ja quasi das neue iPhone rauskommt und eine Doku darüber zu machen, wie viele Leute da noch sind, ob da überhaupt Leute sind, wie das noch so ist. Und in diesem Video wird es da auch einfach eine kleine Doku-Part geben, wie das überhaupt sich so entwickelt hat und so weiter. Was meinst du, Felix? Werden jetzt noch Leute vorm Apple Store stehen, irgendwo in Deutschland?
Ja? Ja, ich glaube, dieses Jahr ist eigentlich ein gutes Jahr dafür, weil ich glaube, dieses Jahr werden es mehr als sonst, weil die iPhones ja echt vergriffen sind. Also ich weiß nicht, ob das wieder so ein Ding ist, dass Apple halt gesagt hat, ja, keine Ahnung, wir wissen zwar, dass der Andrang riesengroß wird, aber wir sind schon auf maximaler Produktionskapazität, mehr geht halt einfach nicht. Oder ob das so ein Ding ist, dass sie das bewusst irgendwie knapp halten oder I don't know, ne? Aber was man sagen kann ist, also ich habe eigentlich für mich zum Beispiel noch ein 17 Pro Max bestellt. Es war so 2 Minuten nach Vorbestellungsstart, bin ich halt erst in den Store. Ich war pünktlich da, aber der Store war halt noch offline. Und als er endlich geladen hat und ich durch konnte dann und die Bestellung durch war, ist mein Gerät schon in Oktober gerutscht. Also das ist schon krass und auch bei den anderen Geräten sieht's echt so aus, als ob die wirklich gut bestellt worden wären. Und das heißt halt, dass viele Leute ihre Chance vielleicht wittern, vor dem Store zu stehen und dann morgens noch auf spontan dann eins mitzunehmen, statt halt 1 bis 2 Monate irgendwie auf ihr Gerät warten zu müssen.
Ja, da bin ich sehr gespannt, weil ich meinte schon so zu den Jungs, vielleicht ist auch einfach niemand da, weil ja mittlerweile auf dieses Abholprinzip umgestiegen wurde, dass du halt einen Slot hast, wo du dann im Apple Store abholen kannst. Ja. Aber ja, es ist halt die Frage, wie viele oder ob überhaupt da Geräte auch einfach so verkauft werden, ohne Reservierung.
Boah, aber das ist eigentlich ein guter Call. Dann kann ich vielleicht Paddy noch sagen, dass er mir bei Gelegenheiten 17 Pro Max
stell dich verdammt nochmal selber an.
selber mitbringen. damit ich nicht fragen. So lange warten muss, ja, weil mein Testgerät ist orange und ich mag das Orange leider wirklich gar nicht.
Welche Farbe würdest du jetzt bestellen?
Ich verstehe das und so, das Orange. Ich will es niemandem madig reden, der es fühlt, aber es ist einfach nicht, es ist nicht mein Vibe. Und das Silberne ist so sexy im Vergleich. Da tut es einfach weh, das Orange zu benutzen.
Ja, also wir wollen auch irgendwie so es schaffen, von mehreren Apple Stores so einen Eindruck zu bekommen. Mhm. Wir haben so ein bisschen im Freundeskreis rumgefragt, ob jemand Bock hat, auch bei sich in der Stadt so, mal zu schauen, was da so abgeht und so einen kleinen Reporterbeitrag zu schicken. Also falls du willst, Felix, kannst du ja nach Dresden fahren.
Ich kenne tatsächlich jemanden, der morgen nach Dresden fährt, aber der hat einen getimten Abholslot für sein Gerät. Also
wäre schon spannend, da ein bisschen vorher am Start zu sein.
Naja.
Ja, aber ich bin gespannt, was die Jungs berichten werden. Wir haben das so gemacht, ich stehe irgendwie so zwischen 4 und 5 Uhr morgens auf und schneid dann den ganzen Bums.
Geil.
Ja, also es ist auf jeden Fall Teamwork und bin dann sehr gespannt auf das Footage, was die da so die Nacht getrieben haben. Also I don't know.
Ja, ich bin auch gespannt. Ja.
Okay, ja, aber das nur als kleine Side-Story, weil ich finde es eigentlich ganz geil, einfach mal so da zu checken, wie das so ist, weil ich weiß ja noch, so 2013, 2012 oder so, das waren ja wirklich so diese Hochzeiten, wo richtig viele Leute vom Apple Store gecampt haben. Ich weiß auch, ich glaube, du hast auch damals so richtig erfolgreiche Videos darüber gemacht. Ich glaube, das ist diese Zeit ist halt einfach, die kann man jetzt nicht mehr zurückholen.
Ich glaube, das war ein Moment in der Weltgeschichte, in der ganz viele Dinge übereinander gepasst haben. Und in dem Moment habe ich den Moment einfach gelebt, aber das ist jetzt vorbei. Also das war damals noch mit der Vlogcam, das ist sogar auf dem Crewcast-Kanal ist das hier. Ja. Haben wir hier vor 8 Jahren meine iPhone 7 Nacht vor dem Apple Store.
iPhone 7 Nacht.
672.000 Aufrufe. Also da überlegt man sich auch, ey, ist es das vielleicht mal wieder mit dem Vloggen anzufangen? Aber nee, das ist damals, das ist einfach so, da sind ganz viele Dinge zusammengekommen. Irgendwie dieses... Ich hatte das perfekte Alter, war gerade mega viel am Rumreisen und Vloggen für den Crew- bzw. Rumpelkiste-Kanal damals. Einfach weil mir das Spaß gemacht hat so und habe es einfach so gelebt und war auch so hyped auf das iPhone. iPhone 7 übrigens auch, wenn wir jetzt schon direkt nerdig einsteigen wollen, war damals das erste iPhone mit Stereo-Lautsprechern. Und ich weiß noch ganz genau, dass das damals mit eins meiner Highlight-Features überhaupt war. Und in dem Punkt meine Liebe für Smartphone-Lautsprecher, die schon vom HTC One M7 und M8 geprägt wurde, dann so richtig Fahrt aufgenommen hat. Und es hat auch bis heute nicht aufgehört, denn ich muss sagen, ich habe wirklich einen großen Teil meiner Testzeit mit den neuen iPhones damit verbracht, Lautsprecher anzuhören. Und ich bin jetzt Lautsprecher-Experte. Ich weiß es jetzt ganz genau, wie es aussieht.
Optimal.
Ja.
Ja. Sind wir mal gespannt.
Ja, kurze Zusammenfassung, vielleicht ganz kurz. iPhone Air, mies, weil Mono und leise vor allem auch. Klingt nicht schlecht.
Sorry, aber ich bin gerade voll rübergebraten, ne? Du wolltest so, und ich bin jetzt übrigens Experte bei den Lautsprechern. Und ich so, ja, okay, dann weiter geht's. Sorry, ich hab's nicht gerafft.
Du hast dich interessiert, ich muss es auch nicht erzählen.
Richtig übergebügelt.
Aber ich dachte mir, vielleicht interessiert es die Leute, ja, die vielleicht die Videos noch nicht gesehen haben. Aber Sorry. Man kann auf jeden Fall sagen, er ist wirklich, der Speaker ist ein Nachteil. Das ist wirklich ein großer Nachteil. Und es ist nicht nur wegen der Klangqualität oder weil es halt Mono ist und von der Seite kommt, sondern vor allem auch, weil er echt leise ist. Und das hast du ja ganz oft, dass Leute sich so irgendwie so das Handy ans Ohr halten, irgendwie mit dem Lautsprecher, wenn die Sprachnachricht sonst nicht laut genug ist und sowas, und ja, mit dem iPhone Air wird man da ein bisschen verzweifeln, aber ansonsten klingt es nicht scheiße, vor allem wenn man es hochkant hält, ist okay. 17 ist fast so gut wie 17 Pro, 17 Pro hat ein bisschen mehr Bass und 17 Pro Max ist einfach noch räumlicher und auch wirklich, kann ich jetzt ganz offiziell sagen, Theorie aus der Hands-on-Area bestätigt, es ist das am besten klingendste iPhone ever, macht mich sehr glücklich.
Der Junge, der kann in den lautesten Umgebungen einen Lautsprechervergleich machen. Das ist gar kein Thema. Nein, aber sehr spannend. Also das mit dem iPhone Air haben wir ja schon so ein bisschen erwartet, ne? Dass es da leider Abstriche gibt. Dass das Max jetzt einen sehr geilen Lautsprecher hat, war schon zu erwarten.
Ja. Scheinbar aber beim Akku gar nicht so sehr. Es ist jetzt natürlich noch früh, wie gesagt, wir nehmen das hier am Donnerstag auf. Das heißt, die Leute, die es am längsten getestet haben, haben es 4, 5, 6 Tage oder so getestet, vielleicht das Handy. Es gibt aber auch schon die ersten YouTube-Kanäle, die halt so simulierte Akkutests gemacht haben, wo du halt so 3 Stunden ein Video laufen lässt, dann eine App laufen lässt, dann bla und halt so ganz viele Geräte nebeneinander. Und ich muss sagen, ja, das iPhone Air hält mit dem iPhone 17 fast mit. Es ist so auf 90 in diesen simulierten Tests ist es schon so 90%, 95% am iPhone 17 dran. Und ja, das ist benutzbar.
Aber weiß man denn jetzt bei der Akkulaufzeit mittlerweile, was genau für ein Akkutyp da eingebaut ist?
Nee, noch nicht. Da müssen wir jetzt noch auf iFixit warten. Diesmal auseinanderschrauben, dann muss man noch irgendjemand eine Ansage machen, wie viel Milliampere-Stunden genau. Das ist ja auch, da ist Apple ja auch sehr zurückhaltend leider immer. Also da wir werden noch viel mehr über den Akku erfahren in den kommenden Wochen, da bin ich mir sicher. Aber Stand jetzt gibt's halt diese ersten simulierten Tests und die lassen durchblicken, dass man es wohl mit dem iPhone Air im Alltag aushalten kann, auch wenn es, wie zu erwarten war, das neue iPhone mit der schlechtesten Akkulaufzeit ist. Also alle anderen halten länger und vor allem das 17 Pro Max hält halt deutlich länger.
Man muss aber da auch ja zur Verteidigung sagen, die anderen Akkulaufzeiten sind ja auch mittlerweile wirklich sehr stark. Also selbst wenn es jetzt das Schwächste aus dem Line-Up ist, ist es ja immer noch eine gute Akkulaufzeit. Also es ist ja dann trotzdem eigentlich gar nicht so ein Downer.
Ja, und es gibt auch ganz viele Faktoren, die in die Akkulaufzeit reinzählen, die du halt in so simulierten Tests nicht unbedingt mitbekommst, wie jetzt zum Beispiel das Modem, also C1X, so soll ja noch schneller und effizienter sein. Wie ist es bei welchem Empfang und so? Das kann halt auch sein, dass das eher da nochmal ein paar Meter rausholt, die anderen Handys aber verlieren. Also we will see, obwohl ich mir gerade gar nicht sicher bin, welche Handys alles die neuen Funkchips bekommen haben, das war nämlich auch, ist auch wurscht. Ein weiterer Punkt, an dem das iPhone Air übrigens Akku spart, ist der Prozessor, weil das ist mir auch aufgefallen, das Air, da habe ich einige Benchmarks und so gemacht, aber das Air drosselt ultraschnell. Also sofort, das kann so für so 10 Sekunden die volle Leistung vom A19 Pro auskosten und dann haut's die Bremse rein. Und es sorgt halt dafür, dass du selbst bei so simplen Benchmarks, wie so Geekbench 6 oder so, die nur eine Minute laufen, kannst du eigentlich schon keinen Score hinkriegen, der besser ist als iPhone 17, weil das Handy einfach sofort drosselt. Ja, ist trotzdem kein langsames Smartphone, also ne, das ist, muss man auch noch die Kirche im Dorf lassen, nur weil es halt viel drosselt, heißt es noch lange nicht, dass das Gerät ruckelt und nichts mehr drauf hat. Das ist auch im gedrosselten Zustand noch schnell. Aber es ist halt ein bisschen schade, dass Apple so als Pro-Chip im iPhone und Pro-Performance im iPhone Air und so vermarktet hat. Aber eigentlich ist es sogar das langsamste von allen neuen iPhone-Modellen. Mhm. Sogar langsamer als eins ohne Pro-Chip. Muss man ja, halt
das,
einfach wissen.
Das ist krass. Ich meine, es wird natürlich trotzdem dem iPhone dabei helfen, eine bessere Akkulaufzeit zu haben.
Mhm.
Aber trotzdem wäre es natürlich auch toll gewesen, wenn man auch die Skala ganz bis nach oben ausreizen kann über einen längeren Zeitraum.
Ja, der feuert da einfach nicht auf allen Zylindern und dabei hat er schon einen Zylinder weniger als die Pros mit einem GPU-Kern weniger. Ja. Aber es ist okay. Es ist kein langsames iPhone, aber es ist halt einfach so ein Punkt, muss man im Kopf haben. Es ist, wird aber nicht unangenehm zu halten, weil erstens ist ja die ganze Technik oben im Plateau und du hast eigentlich nur den Akku in der Hand und der bleibt kühl. Und weil es ja diesen Titanrahmen hat, der nicht so gut Wärme leitet, bleibt die Wärme auch oben im Plateau und es kommt nicht nach unten. Also du hältst das Gerät in der Hand, du merkst von nix, oben raucht der Kamerabalken ab. Also das ist schon, ist ja schon ein wildes thermisches Design auf jeden Fall.
Wo wir da gerade sind, ja. Felix, ich würde jetzt einfach mal ein paar Kommentare schon mal rausholen, weil die ultra gut dazu passen.
Ja.
Sebastian Lossau hat übrigens geschrieben, nämlich genau zu diesem Plateauthema. Klar, Alu leitet die Wärme besser nach außen ans Gehäuse, ne, als das Titan vorher. Aber dann isolieren wir unwissenden Nutzer es mit einer Hülle. Vielleicht ist auch deswegen das Plateau da, damit einfach mehr Alu mit der Außenluft in Kontakt ist. Das fand ich einen wilden Take.
Ist ein extrem smarter Take und einer, den ich auch so direkt unterschreiben würde. Also habe ich
Sebastian,
auch schon,
Kuss geht raus.
Auch schon gelesen unter dem unterm Crewcast. Ich war auch kurz in den Kommentaren drin, da hatte ich den schon gelesen, dachte mir, clever, clever, clever. Das ja, ist ne? es einfach. Ja, das wird genauso sein. Das hat aber auch einen Nachteil auf der anderen Seite, ne? Weil der Nachteil ist, du kannst eigentlich kein, selbst mit einer Hülle kriegst du dein iPhone nicht ganz schwarz, wenn du ein schwarzes iPhone willst. So das blaue, dunkelblaue Kameraplateau wird mindestens immer noch durchspickeln.
Ja.
Naja.
Aber schon wirklich so ein Punkt, ne? Weil wenn du es jetzt einfach nur aus Alu gemacht hättest, ohne dass das Plateau noch größer ist, ich meine, der Effekt ist trotzdem da. Das kleine Plateau kann jetzt nicht da alles rausholen, aber und du dann die Hülle drum machst, dann ist das natürlich mit der Thermik dann trotzdem wieder scheiße.
Mhm. Ja.
Also ja.
Sehr, sehr smarter Take auf jeden Fall.
Warte, ich hatte noch einen ganz guten Kommentar. Das war der erste hier, warte. Genau, von Arthur. Was ich mir vorstellen könnte, nächstes Jahr kommt nur ein Fold von Apple. Aber keine neuen iPhone 18 Geräte und auch kein neues Air. Dafür erscheinen nächstes Jahr von den diesjährigen Modellen neue Farben. Unter anderem das vermisste Schwarz beim 17 Pro, wo wir wieder da sind. So wie damals bei der Apple Watch Ultra 2 und eben als einziges wirklich neue iPhone-Modell kommt dann eben das neue Fold.
No. Den Take unterschreibe ich nicht. Ich verstehe den Gedanken, aber das ist nicht das, was bei Apple gerade passiert. Wenn man die
aber es gibt ja schon Gerüchte, dass sie jetzt das iPhone-Lineup irgendwie zeitlich, na, wie soll ich sagen, dass sie die Abstände höher machen wollen von den iPhones.
Was?
Ich habe das jetzt schon mehrfach gehört, ja.
Das wäre ja krass. Also das würde mich wundern. Alles, von dem ich mitbekommen habe, ist, dass sie eher anziehen. Mehr Geräte, mehr Veränderungen, schneller, mehr Engineering, Apple Intelligence wieder gut machen. Also.
Meinst du?
Ja, es ist, also dass wir auf einen jährlichen iPhone-Release verzichten, unwahrscheinlich. Ich kann mir zwar vorstellen, dass sie ein bisschen das Timing so übers Jahr verteilen. Wir haben ja jetzt das 16e im Frühjahr bekommen. Vielleicht ist es jetzt so ein Ding, das im Frühjahr bleibt. Dann haben wir jedes halbe Jahr neue iPhones. Es kommt immer im Frühjahr das günstige und im September die Highlight-Geräte. Wenn jetzt noch das Lineup um einen Fold erweitert wird, okay, vielleicht sagen sie dann, lass ein Gerät noch mit in Frühling schieben, dann haben wir im Frühling das Budget- und das Einsteigergerät vielleicht und das Pro, Air und Fold kommt immer im, weil das haben wir ja bei Samsung eigentlich auch, dass sie die normale S25-Reihe und die Folds immer so, die S-Reihe kommt im Frühling, beziehungsweise im Winter eigentlich fast noch, so Januar rum und dann im Sommer gibt's die Folds und die Flips. Und so, da haben die immer so ihren halbes Jahresabstand, so vielleicht macht Apple sowas. Aber dass sie generell mal über ein Jahr lang kein neues iPhone bringen werden, das wird garantiert.
Ist ja auch nicht richtig, es kommt ja das Fold. Und neue Farben. Der Kommentar geht auch noch weiter. Es wird dann noch geschrieben, dafür kommt übernächstes Jahr, ne? Also wo eigentlich das 19er gekommen wäre. Dann das große Jubiläums-iPhone. Passend dazu kommt erst dann der Sprung bei Apple Silicon Chips auf den A20 und A20 Pro. Zudem ist das aktuelle iPhone Air gewissermaßen das wegweisende iPhone, sodass dann übernächstes Jahr, wenn diese neuen Jubiläums-iPhones kommen, die Nummer bei den iPhones weggelassen wird. Und wie beim MacBook heißen die halt nur noch iPhone und dann mit einer Jahreszahl oder so, ne?
Ja, wir haben, also das haben wir schon oft gehört, dass die Zahl wegfällt. Ich glaube nicht dran. Dieses Jahr wäre die Chance gewesen.
Ist das eher nicht voll der Hinweis darauf?
Nein, das iPhone Air heißt iPhone Air, um das Air in den Vordergrund zu stellen. Um das krasser, als wenn das iPhone 17 Air hießen hätte, dann hätte das was von der Aufmerksamkeit für dieses Wort Air weggenommen. Und das haben wir ja beim Pixel Fold auch gesehen. Da kam ja auch, das Pixel Fold hieß erstmal einfach nur Pixel Fold. Und dann im Jahr drauf hieß es Pixel Pro 9 Fold. Dann hat sich dann eingereiht in die Reihe. Aber das erste Produkt, das rauskam, um zu zeigen, hallo, guck mal, das uns gibt jetzt in faltbar, hieß einfach nur Pixel Fold, die zwei Namen, die zwei Worte, weil du brauchst nicht mehr als die zwei Worte, um die News zu verarbeiten. Du weißt, es geht um den Pixel und du weißt, es geht darum, dass man es jetzt falten kann und das ist der perfekte Name für eine erste Generation. Und beim iPhone Air ist es dasselbe. Du weißt, es geht um den iPhone und du weißt, es geht darum, dass es jetzt dünn ist, wie man das dann ab nächstes Jahr nennt, wenn das eher überhaupt jedes Jahr geupdatet wird, weil da hatten ja auch einige gesagt, weiß ich noch nicht beim R. Kann ich mir vorstellen, dass dann das umbenannt wird. Aber schau mal, die hätten jetzt dieses Jahr die Chance gehabt, die Zahlen wegzulassen oder auf eine 26 zu gehen, so wie beim iOS oder so. Nee, sie sind bei dem 17 geblieben. Immer einfach weiterzählen, weil der Marketing-Effekt einfach zu groß ist. Jeder hat irgendwo grob im Kopf, bei welcher iPhone-Zahl man gerade ist. Und wenn dann das Neue kommt, das
so wie so eine einfach. Jahreszahl. Okay, wir sind gerade im iPhone 17-Jahr. Für meine Orientierung in der Welt.
Das ist wie chinesisches Neujahr, das hat so einen anderen Rhythmus. Das fängt immer im September an.
Ja, Arthur, es tut mir leid, ich fand deinen Kommentar gut. Es ist leider bei Felix nicht auf Anklang gestoßen, aber ist
nein, halt ich so. Finde den Gedanken eh nett. Ich würde sagen, was auf jeden Fall stimmt, ist, dass wir dasselbe Design mit Schwarz nächstes Jahr sehen werden. Da stimme ich ihm, bin ich absolut seiner Meinung. Und ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, dass wenn man ein schwarzes Gerät will, jetzt noch ein Jahr wartet. Und ich habe auch Kommentare gelesen von Leuten, die meinen, ey, wenn du wegen der Farbe jetzt das Pro nicht kaufst, dann hast du das Pro eh nicht gewollt. Dann wäre jetzt eh nicht Zeit gewesen für dich für ein neues Smartphone. Und ich verstehe den Vibe so davon, so wenn die Farbe dich abhält, dann scheint sie ja echt nicht so wichtig zu sein. Aber ich finde, man muss es in Balance setzen mit dem Fakt, dass Smartphones sich halt generell schon langsam fortentwickeln, so, und man Smartphones über viele, viele Jahre nutzen kann. Und ob du jetzt dieses oder nächstes Jahr den Sprung machst, ist eigentlich fast egal. Dann hältst du es halt noch mal ein Jahr länger mit deinem Gerät aus. Und es ist ja nicht so, als ob du dann, na gut, kommt drauf an, ne? Vielleicht ist es ja, wenn der Kommentar recht hat, nächstes Jahr so, dass es nur die neue Farbe gibt, dann ist natürlich blöd, ein Jahr auf die Features gewartet zu haben, nur für die Farbe. Aber was ich für wahrscheinlicher halte, ist, dass halt nächstes Jahr ein iPhone 18 Pro kommt, das dann wieder so kleine Verbesserungen hat, ne? Macht das Display auf 5000 Nits, damit es wieder mit dem Pixel mithalten kann. Macht das Display noch ein bisschen entspiegelter, den Akku noch mal ein Müh größer, den Prozessor noch mal einen Ticken schneller. Vielleicht, keine Ahnung, irgendwie die Kamera noch mal einen Ticken besser, Sensor größer, weißt du, diese klassischen Updates halt. Und wenn du dann halt noch mal ein extra Jahr gewartet hast, dieses Facelift mitnehmen kannst und dann auch noch in der Farbe, die du eigentlich haben wolltest, kann schon sinnvoll sein, weil 2.000 Euro, 1.500 Euro für ein Handy auszugeben in einer Farbe, die dir nicht gefällt, ist doch auch Quatsch.
Ja, ist kacke, aber es könnte natürlich auch sein, dass sie, keine Ahnung, im Winter oder so einfach nochmal schwarz droppen, also dass nochmal eine neue Farbe einfach so dazwischen
im Winter glaube ich nicht, aber Frühjahr ist immer für Apple die Farben.
Ja.
Das haben die in der Vergangenheit auch oft gemacht, dass die, und es war auch oft das Pro-Modell, das dann irgendwie nochmal Also könnte passieren, wenn sie merken, die Nachfrage ist nicht das, was sie wollten. Aber aktuell ist die Nachfrage das, was sie wollten. Also ich denke, auf Apples Seite ist gerade erstmal entspannt. Vielleicht haben sie das Schwarz auch absichtlich rausgezögert, um ihre Produktionskapazitäten.
Ja,
die dachten so, wir müssen noch ein paar Käufer aufheben für nächstes Jahr, dass die da noch zuschlagen. Sonst steht da bei Foxconn das Band still, weil alle schon letztes Jahr gekauft haben. Das ist ja Quatsch, wir müssen es ein bisschen verteilen. Werbung. Glaubt mir, Leute, wenn man ein Haus baut oder ein Kind hat, merkt man ziemlich schnell, wie wichtig guter Schlaf ist.
Und genau deshalb passt unser heutiger Partner Emma perfekt in diesen Crewcast. Die haben nämlich aktuell ihren Geburtstagssale. Im Mittelpunkt steht der neuen Flaggschiff-Matratze, wenn man das so sagen kann. Und zwar die Emma Elite AirGrid. Denn die AirGrid-Technologie kommt mit einem 7-Zonen Aeroflex-Federkern und kombiniert so Stützkraft mit hoher Atmungsaktivität. Dadurch soll ein ergonomisches Liegegefühl entstehen, das sich flexibel an verschiedene Schlafpositionen anpasst.
Genau, und dazu bietet Emma nicht nur Matratzen an, sondern hat auch jede Menge andere Schlafprodukte. Von Kissen über Topper bis hin zu Kindermatratzen. Falls ihr auch für die Kleinen was sucht, seid ihr hier also genau richtig.
Ja, und für unsere Zuhörer gibt es natürlich auch ein kleines Goodie, denn mit dem Code CREWCAST bekommt ihr im Sale einen extra Rabatt. Den Link findet ihr unten in den Shownotes bzw. der Beschreibung. Und das Coole dabei ist, ihr könnt die Matratze 100 Nächte lang probeschlafen, also ganz risikofrei. Testen.
Wenn ihr aktuell überlegt, euer Schlafzimmer-Setup ein bisschen zu upgraden, schaut also unbedingt mal bei Emma vorbei. Und von uns geht ein ganz großes Dankeschön raus für die Unterstützung des Crewcasts. Ansonsten, damit wir vielleicht das iPhone-Thema direkt abgeschlossen haben.
Was, so schnell schon? Gibt's ja nicht. Letzte Woche noch 3 Stunden drüber geredet. Nee, aber lass abschließen.
Ja, es ist ja langsam auch ein bisschen auserzählt. Ich meine, über die Lautsprecher habe ich schon erzählt, über die Thermik vom Air habe ich schon erzählt. Zum Pro möchte ich noch ein bisschen kommen. Da war ja die spannende Frage, wie viel bringt dieser neue Alu Unibody für die Wärmeentwicklung? Und das habe ich jetzt ausführlich getestet und muss sagen, es bringt sehr viel. Es ist kein Wunderwerkzeug, also es ist jetzt nicht so, als ob das iPhone 17 Pro so das erste Smartphone ever ist, das eine gute Kühlung verbaut hat. Also gibt's auch andere Smartphones und so, die da schon auch gute Dinge machen, jetzt keine iPhones, aber Smartphones. Aber in der iPhone-Welt ist das 17 Pro auf jeden Fall, vor allem das Pro Max, das Gerät, das mit Abstand am besten gekühlt werden kann. Das drosselt zwar trotzdem noch viel, wenn man es in Prozent rechnet, aber der Chip ist halt auch mittlerweile so stark, dass selbst im gedrosselten Zustand, den das Pro Max halten kann mit dem Alu Unibody, mehr Performance da ist, als bisher im Peak-Zustand da war. Und das ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Ich habe auch ein bisschen Raytracing-Sachen ausprobiert mit der GPU und muss sagen, in dem Bereich liegt Apple weit vorne, auch im Vergleich zu dem Qualcomm-Chip von letztem Jahr. Die stellen ja jetzt ihren neuen Chip in den nächsten Wochen vor. Das heißt, da werden wir dann wieder sehen, wie Stand der Dinge ist. Aber der 8 Elite, der jetzt im S25 und so weiter drin war, der kann Raytracing-mäßig dem A19 Pro nicht mehr das Wasser reichen. In anderen Punkten sind sie gleich auf. In manchen Punkten ist selbst der ein Jahre alte 8 Elite immer noch stärker als ein A19 Pro. Also so bei der Performance wird ein bisschen rumgetänzelt. Und die Kühlung funktioniert halt. Das Angenehmste an der Kühlung fand ich aber, dass das Gerät nicht mehr an einer Stelle warm wird, sondern so richtig gleichmäßig überall. Das heißt, du hast jetzt nicht mehr so eine Stelle, an der du dich halber verbrennst, wenn du sie aus Versehen anfasst, sondern es ist eher so das ganze
Gerät. Lauwarm über das ganze Gerät, meinst du?
Genau, genau.
Ja. Ja. Hast du auch mal so Wireless-Charging länger getestet?
Nein, ich muss aber sagen, es war für mich ein bisschen irritierend, dass das Apple-Logo nicht mehr die Mitte von MagSafe anzeigt. Also da musst du wirklich ein bisschen Gehirnakrobatik machen, wenn du da so einen MagSafe-Puck hinten drauf machst. Weil so, nein, ich muss es über dem Apple-Logo festmachen. Das ist ein bisschen weird, aber ansonsten Es lädt, keine Ahnung. Es lädt auf. Mit der Kamera habe ich mehr rumprobiert. Da fehlen allerdings die spannendsten Features noch. OpenGate Recording und ProRes RAW werden erst mit Final Cut Kamera 2 verfügbar sein. Und das passiert erst irgendwann im Laufe des Septembers scheinbar. Also wir müssen nicht lange warten, aber wir müssen noch warten. Das heißt, bis dahin habe ich erstmal nur ein Apple Lock 2 gefilmt. Da fehlen mir bisher noch so ein bisschen die LUTs. Da muss das Ökosystem mal ein bisschen hinterherkommen, weil Apple Lock 2 schon sehr anders aussieht als Apple Lock 1. Also wenn du da einfach eine Apple Lock 1 LUT drauf klatscht, kommen die Farben ein bisschen wonky raus. Also müssen wir mal noch gucken. Aber sehr krass fand ich Apple Lock in Kombination mit der Vierfachlinse. Die hat ja jetzt einen sehr viel größeren Sensor als bisher, also hast du mehr Tiefenunschärfe und das halt mit dem Lock kombiniert, mit 60 FPS, 4K kombiniert, da kannst du schon richtige B-Roll-Shots mitziehen. Das hat Spaß gemacht, damit zu arbeiten. Und auch die Frontkamera, muss ich sagen, auch wenn die in allen Geräten gleich ist, hat sie mir im Pro besonders gut gefallen, einfach wegen Lock. Wenn du wirklich hochkant 4K60 mit dieser Stabilisierung in Lock trotzdem ein breites Video aufnehmen kannst, das schon bockt schon. Ja? Und die Qualität ist gut. Die hat sogar auch ein bisschen natürliches Bokeh, die Frontkamera. Macht Spaß.
Ja, also da gab es auch einen Kommentar zu von Brilon, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Photography. OpenGate ist ja mal mega, wenn ich als Fotograf für eine Hochzeit gebucht bin, habe ich mein iPhone auf der Kamera, um gleichzeitig noch zusätzliche Videos zu erstellen. Wenn ich aber natürlich im Hochformat fotografiere, ist mein iPhone auch im Hochformat. Und wenn ich dann da 16:9 im Querformat rausschneide, ist natürlich hat man eine geringe Auflösung. Da ist OpenGate natürlich geil, weil man dann aus 4:3 bei 16:9 eine höhere Auflösung rausbekommt. Also ich kann mir auch gut vorstellen, also Apple sieht natürlich so immer dieses iPhone so als, also das hat ja auch, boah, wie heißt der noch von Apple, hat das in so einem Interview gesagt, so, unsere Konkurrenz bei der Kamera sind nicht die anderen Smartphones, unsere Konkurrenz sind die Kinokameras. Und so.
Ich wollte mir eine Red kaufen, aber habe spontan doch ein iPhone.
Ja, genau. Und ich glaube, das sind hier die viel sinnvolleren Use Cases, so als B-Cam immer dabei zu haben.
Ich check nicht, warum framen die das denn so? Ich finde das so lost, weil das Problem ist, in meinen Augen, wenn du das so framest, wenn du solche Statements droppst, wie die Kinokameras sind unsere Konkurrenz, machst du die Kredibilität von dem, was die iPhone-Kamera leisten kann, komplett kaputt, weil Leute hören dieses Statement und denken sich, ist ja lächerlich. Wir behaupteten so eine Scheiße. Und schon nehmen die Kamera-Features vom iPhone nicht mehr ernst. Statt es einfach mal so zu sagen, wie es ist, also das finde ich halt immer so verrückt, weil das iPhone ist eine, ich bin ein großer Fan von dem iPhone als Videokamera und auch als Kinokamera, weil es halt eben Dinge kann, die eine Red nicht kann. Es ist kleiner, jetzt für solche Dinge, das hatten wir ja letzte Episode schon, wie Bullet Time Rigs und so, es ist günstiger, wenn du 20 Geräte brauchst und so, es ist robuster, du kannst es für so Action Shots und sowas einsetzen, aber es ist doch Quatsch, einfach zu behaupten, dass ein iPhone eine ernsthafte Konkurrenz zu einer Red oder Ari wäre. Ist es ja einfach nicht. Es ist nur ein ergänzendes Tool, bei dem es wirklich im richtigen Moment sehr hilfreich sein kann, dass es dieselben Modi, Codecs und so weiter unterstützt, wie die großen Cams. Also
ja, voll.
Nicht, in Konkurrenz stehen die doch gar nicht. Das ist doch so ein Quatsch.
Dieser Kommentar hat so gut auf den Punkt gebracht, weil es ist einfach eine geile Ergänzung. Das ist es. Aber keiner wird jetzt, also es wird vielleicht eine Handvoll Kinofilme geben, die sagen, oh, wir filmen das jetzt mit iPhone, aber unterm Strich ist es halt keine ernsthafte Konkurrenz dafür.
Ja, und nicht für eine Kinokamera, aber es ist andersrum wieder cool, weil es Creatern die Möglichkeiten gibt, sich mit Kino-Features in Anführungsstrichen auszuprobieren, ohne dafür teures Equipment kaufen zu müssen. Wenn du das iPhone hast und dir denkst, komm, ich probiere jetzt mal mein nächstes Video in ProRes RAW zu filmen, kannst du dich mit diesem Format vertraut machen, ohne dass du halt in diesen Super-Profi-Bereich direkt reingehen musst. Das finde ich halt auch so cool daran. Und für Social Creator ist es auch nochmal eine andere Sache. Also die jetzt nicht nur für YouTube, sondern vielleicht auch viel für TikTok, Instagram und so weiter produzieren. Die sind ja auch viel on the go und machen viel mit ihrem Smartphone. Dann die Brücke schlagen zu können zwischen, ja, ich filme zwar schon mit dem Handy einen TikTok, aber ich filme den in ProRes RAW und OpenGate, ist halt schon so der Punkt, wo du halt dann im Grading viel mehr abgehen kannst und du kannst auch sagen, ja, ich habe das hochkant gefilmt, aber ich will jetzt doch noch ein Longform-Laber-Video für YouTube draus machen, dann kannst du dieselben Shots dank OpenGate auch dann nochmal anders wieder benutzen, weil du halt einfach da mehr Freiheiten hast. Also ich denke auch schon so, vielleicht quadratischer Sensor irgendwann auf allen Kameras für die Pro-iPhones, wäre crazy.
Könnte ich mir gut vorstellen, also die haben das jetzt ja bei der Frontkamera schon sehr gefeiert. Und warum das nicht noch weiter denken? Ja. Ja, also ich fände es für die Hauptkamera noch praktischer als für die Selfie-Kamera. Ja gut, es ist bei der Selfie-Kamera auch schon sehr praktisch, klar.
Ja, da muss, ja. Das muss man schon gucken.
Okay, ja, wollen wir dann das iPhone-Thema jetzt erstmal dicht machen?
Ja, lass uns das iPhone-Thema dicht machen. Ich glaube, wir haben ausreichend drüber gequatscht. Wenn noch irgendwelche Kommentare dazu übrig sind, dann später. Und wenn mir spontan noch was einfällt, dann spontan. Aber ich bin auch dafür.
Es sind noch ganz viele Kommentare dazu übrig. Ja, also ja. Keine Sorge, das Thema kommt noch mal in den Kommentaren.
Ich bin auch dafür. Das iPhone lassen wir jetzt mal iPhone sein. Ich habe jetzt auch 2 Wochen die iPhone-Psychose gelebt. Obwohl es war nur 1,5 Wochen, aber in meinem Kopf fühlt es sich an wie 2 Wochen. Und ich bin bereit für einen Team-Switch.
Ja, genau. Kommen wir zum Switch, zu Nintendo. Und da gab es die neue Nintendo Direct und da konnte man sich mal wieder so richtig reinfallen lassen. Ne, Felix?
Es war richtig schön, feel good. Nee, ich muss sagen, für mich war das wirklich so, ich fand schon die iPhone-Keynote crazy, weil es ja wirklich alles in allem schon ein besonderes Event war mit vielen Veränderungen und einfach so, ne? Kein 0815 Apple-Event, sag ich mal. Und dann nach dem Flug und Videos aufnehmen und bliblablub. Und ich glaube, es war sogar nach der Crewcast-Aufnahme letzte Woche.
Oh, das
bin ich dann abends nach Hause gekommen. Ich setz mich Mitternacht, habe ich mich noch mal kurz auf die Couch dann geknallt. Mach so mein Gerät an und sehe so, oh, es war Nintendo Direct. Ach, scheiß drauf. Da skippe ich jetzt mal noch kurz rein. Und es hat einfach diese Direct, so, du kommst gerade aus diesem Apple-Vibe und diese Direct zündet einfach eine absurde Vorstellung nach der nächsten und du denkst dir einfach nur, was ist mit Nintendo los? Mein größter WTF-Moment, mit dem ich direkt mal reingehen möchte, war diese Vorstellung vom Virtual Boy. Ich konnte nicht mehr. Ich saß da 2 Minuten straight, Kinnlade unten. Ich habe das nicht gepackt, dass sie ernsthaft einen neuen Virtual Boy vorgestellt haben. Es gibt wirklich so Sachen, die haben nur sehr wenige Leute auf ihrer Bingo-Karte. Ich glaube, einen neuen Virtual Boy hatte niemand auf seiner Bingo-Karte. Das ist ja zu krank.
Ja, man muss auch generell mal sagen, für mich ist so eine Nintendo Direct irgendwie immer nur so ein 10-Minuten-Ding. Das war einfach über eine Stunde, glaube ich. Ja, über eine Stunde Präsentation, Digga. Also,
aber das passiert schon auch hin und wieder. Also es wäre jetzt nicht zum ersten Mal, dass eine Direct so lang war.
Ja, und bei dem Virtual Boy muss man dazu sagen, das ist ja dieses VR-Headset, sage ich jetzt mal, was damals so gefloppt ist, ne? Also warum, was ist das?
Das macht es absurd. Ich kann gleich, jedes Detail, alles, wirklich ja, alles
raus,
an diesem Virtual Boy ist komplett absurd.
Es sieht auch so visuell so aus, als ob das hat so ein Retro-Design und du packst einfach die Switch in diesen Virtual Boy rein.
So ist es. Es ist auch wirklich ein Retro-Design, denn der Virtual Boy, vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, war eine ältere Konsole von Nintendo. Die kam, glaube ich, kurz vor dem N64 raus.
Lass mich das ist schon ultra alt auf jeden Fall.
Es ist auf jeden Fall sehr alt. Lass mich gerade ganz kurz auf den Wikipedia-Grind. 1995. Ich bin nur ein Jahr älter als der Virtual Boy. Kam dieses Ding raus.
Ich bin nur ein Jahr jünger als der Virtual Boy.
Und als Nintendo den Virtual Boy auf den Markt gebracht hat, war halt Videospieltechnik, war halt einfach noch nicht so weit, ne? Und die haben sich damals gedacht, komm, wir machen ein krasses Virtual Reality 3D Gaming Headset, das einen in die Zukunft der Videospiele katapultiert. Aber es war halt nicht mal 3D, ne? Es ist schon 3D gewesen damals, weil du hast halt fürs linke Auge ein Bild und fürs rechte Auge ein Bild. Aber die Grafik selbst war nicht wirklich 3D, sondern es war quasi ein dreidimensional gemachtes 2D-Bild. Und weil die Technik halt so extrem beschränkt war damals, musste man die Screens auch als Projektoren machen. Das heißt, es war nicht wirklich so ein Screen, wie man das kennt, so dass ein Pixel neben dem nächsten ist, sondern du hattest so einen Spiegel da drin, der mega schnell vibriert hat und einen Laserpointer. Der Laserpointer war rot. Und der hat dann auf den Spiegel Laser drauf geschossen und der Spiegel hat dann ganz schnell vibriert und quasi dadurch, dass die Vibration von dem Spiegel und der Laserpointer miteinander synchronisiert werden konnten, hat dann der Spiegel und der Laserpointer so in dein Auge jeden Frame einzeln reingezeichnet. So, ein Laserpointerpunkt nach dem nächsten. Und das in Rot kann man sich schon vorstellen, dass es das damals einfach, das war's gar nicht. Es kamen auch nur 15 Spiele jemals dafür raus. Das Ding ist komplett gefloppt. Hat, hier steht 700.000 verkaufte Einheiten. Okay, wenn man es mal mit der Switch vergleicht, die irgendwie bei 140 Millionen rumhängt. Ja, ist schon sehr eindeutig, wie schlecht das Ding gelaufen ist. Und es war halt auch einfach unbeliebt, weil es war halt dieses riesige Headset auf einem Ständer, du musstest dann den Ständer auf den Tisch stellen und dich dann so vorbeugen und deinen Kopf reinstecken, da hast du sofort Rückenschmerzen bekommen, also.
Ne, aber das denke ich mir jetzt bei dem neuen Virtual Boy ja auch, das ist ja auch wieder mit diesem Ständer und ich denke mir so, das sieht so ungesund aus, wie man das benutzt, weil es ist so gedacht, dass du das am Tisch dann so aufstellst und dann so ein bisschen, also es erinnert mich daran, wenn du beim Optiker bist und deine Augen so vermessen werden müssen, dann musst du da so in dieses Gerät reingucken und das ist aber auf dem Ständer auf dem Tisch und dann darin spielen, stelle ich mir ultra krampfig vor.
Ja, das Ding mit dem neuen Virtual Boy ist, dass sich Nintendo offensichtlich gedacht hat, wir wollen alle Stellen aus unserer Vergangenheit. Wir wollen unsere Geschichte, egal wie dunkel sie teilweise war, immer in Ehren halten. Und wir erhalten jetzt diesen riesigen Fail des Virtual Boys dadurch in Ehren, dass wir ihn zurückbringen und genauso schmerzhaft und scheiße machen wie damals. Also es war nicht so irgendwie die Überlegung, wie können wir diese 15 Virtual Boy Spiele, die es damals gab, irgendwie auch heute noch verfügbar machen, sodass man die irgendwie auf entspannt oder so mal spielen kann, wenn man Interesse daran hat. Nein, die Idee war, wie können wir diese wirklich wacke Erfahrung von damals erlebbar machen. Und das Absurde ist, dass ich glaube, dass es für viele Leute genau das den Reiz ausmachen wird. Dass sie sehen, der neue Virtual Boy hat genau dieselben Abmessungen wie der alte. Der ist genauso auf einem Ständer und du musst dich genauso dumm dahin hinunterbücken und da deinen Kopf reinstecken. Das wird richtig doof, aber genauso doof war es halt damals auch. Und wenn du die Chance haben möchtest, das mal zu erleben, hast du jetzt die Chance zu erleben, wie doof es war. Aber es wird noch schöner, weil man will natürlich auch noch ein bisschen mehr von dem Schmerz des Virtual Boys ins heutige Zeitalter mitnehmen. Und wie macht man das als Nintendo 2025? Natürlich mit sehr frechen Preisen. Der Virtual Boy selbst, also das ist nur Plastik. Ne? Das ist nur.
Weil so ich wollte gerade noch sagen, Kunststoff. Der Preis muss ja günstiger sein, weil da ist ja gar keine Technik drin.
Der Virtual Boy damals war teuer. Ja, der Virtual Boy jetzt ist wahrscheinlich günstiger. Aber er ist trotzdem nicht günstig. Über 100 Euro muss man, glaube ich, in Deutschland für dieses Plastikgestell bezahlen. Und da kommt dann deine Switch 1 oder Switch 2 rein. Und dann kannst du halt die Joy-Cons oder einen Pro-Controller nehmen, um damit zu zocken. Es gibt noch die Möglichkeit, für 25 Euro, glaube ich, so ein Papp-VR-Headset, weißt du, so wie Google Cardboard früher, wo man sein Smartphone reingesteckt hat. So ein Ding halt für die Switch zu bekommen, dann kannst du darüber die Virtual Boy-Spiele spielen. Also das ist schon mal so ein bisschen Abfuck, so, du musst so 100 Euro erstmal ausgeben, so nur um diesen Plastik-Virtual Boy in seiner vollen Wackness erneut erleben zu können. Aber dann denkt man sich so, ja, okay, 100 Euro für einen Virtual Boy ausgegeben, dann kriege ich ja jetzt einfach die 15 Spiele dazu. Oder?
Also, die musst du auch noch extra alle bezahlen.
Yo, die 15 Spiele sind of course ein Abo. Wir reden hier über Nintendo Switch Online, Julian. Weil Nintendo Switch Online hat ja eh diese Retro-Konsolen als Konzept schon seit vielen Jahren gehabt. Wenn du alte Gameboy-Spiele spielen willst oder alte Nintendo 64-Spiele, geht das bei Nintendo über Nintendo Switch Online. Und das ist auch alles okay irgendwo, wenn du halt sagst, so, ja gut, das sind dann halt echte Spiele, mit denen ich wirklich Zeit verbringen will. Aber das, die Virtual Boy-Spiele, es ist halt wirklich ein Gimmick. Du zockst es kurz, niemand wird 3 Stunden da sitzen und in Schwarz-Rot Mario Tennis zocken. Das macht doch keiner. So, das ist wirklich nur kurz zum Ausprobieren und dafür dann das Geld plus das Abo. Und dann kommt noch dazu, dass sie die Spiele nach und nach releasen werden. Nicht alle 15 auf einmal. Nein, nein, nein.
Wie auf Disney Plus mit den Serien.
Ja. Du holst dir diesen 100 Euro Plastik Virtual Boy. Dann kannst du zum Start erstmal 2, 3 Spiele spielen und dann musst du dein Abo aktiv halten, um auch noch in den kommenden Monaten und Jahren die kommenden Virtual Boy-Spiele auf deinem Plastik Virtual Boy genießen zu können. Und das ist wirklich, das ist so ein absurd schlechter Deal, dass ich mir wirklich die Frage stelle, wie viele von diesen Virtual Boys die verkaufen werden. Weil es ist einfach, also zum Zocken macht es keinen Sinn. Es ist halt so ein Erlebnis für Leute, die irgendwie Geschichte mögen und so Videospiel-History so zum Anfassen. Oder halt den Virtual Boy so als Designobjekt irgendwie so nerdig ins Regal stellen wollen. Aber es ist einfach, es ist wirklich so absurd. Da dachte ich mir echt, was geht bei euch ab, Nintendo?
Digga, also Nintendo lässt sich echt immer wieder die wildesten Geschäftsmodelle einfallen, ne? Also es ist schon crazy. Aber kommen wir mal zu was Coolem, oder? Und zwar den neuen Film, den sie vorgestellt haben, hier Super Mario Galaxy. Und ich glaube, das wird wieder sehr geil. Also ich glaube, es ist einfach so ein No-Brainer für Nintendo, diese Filme zu produzieren, weil es einfach von der Nostalgie pur lebt und du hast einfach Bock, da mal einen Abend ins Kino zu gehen und dir diesen Film anzugucken.
Also ja, der erste Mario-Movie war ja schon extrem erfolgreich, also warum nicht direkt hinterher? Und ich muss sagen, Galaxy ist ein geiler Titel und ein geiles Konzept für einen zweiten Film, weil es ist so offensichtlich anders als der erste Film. Dazu kommt noch, dass Rosalina als eigentlich sehr beliebter Mario-Welt-Charakter natürlich in einem Galaxy-Film eine große Rolle spielen wird. Aber im ersten Film gar nicht so, ich glaube, sie kam sogar gar nicht vor, wenn mich nicht alles täuscht. Also das ist schon, macht Sinn als Fortsetzung. Und ich muss sagen, ich habe mich auch sehr darüber gefreut. Ich bin gespannt auf den Film. Generell, es gab ja sehr viele Ankündigungen rund um Marios 40. Geburtstag. Da war geiler Scheiß dabei. Ich persönlich freue mich zum Beispiel auch sehr auf Mario Galaxy 1 und 2 als in Anführungsstrichen Remastered-Version in 4K 60 läuft es dann, glaube ich, auf der Switch 2. Und für die Switch 1 kommt es auch noch mit raus, ist eh nett. Die Preise, absurd, du musst irgendwie 70 Euro fürs Bundle zahlen von Galaxy 1 und 2 und es sind uralte Spiele. Na, es gab schon, also Galaxy 1 hat Nintendo selbst zum Wii-Zeitalter mal als so Collector's Edition, wie heißt das? Nintendo Collects oder so hießen die. Das sind einfach so die besten der besten Spiele als so günstiger verpackt. Da gab es, glaube ich, mal für 20 Euro. Und jetzt musst du für dieses Spiel 10 Jahre später einfach das Doppelte zahlen. Nee, warte, hab's mir anders überlegt. Das Vierfache, weil wir packen 2 Spiele zusammen ins Bundle. Man kann sie zwar auch einzeln kaufen, aber dann nicht physisch, sondern nur digital. Und selbst dann kosten sowohl Mario Galaxy 1 als auch 2 40 Euro. Ja, das ist halt für so ein Spiel, an dem du exakt nichts gemacht hast, außer im Emulator gesagt, ja, mach die Auflösung höher. Und so, ich, boah. Aua. Das muss einfach nicht sein, aber Nintendo, die wissen halt genau, wie sie ihre Leute melden.
Weißt du, zum 40. Jubiläum von Mario wollen wir euch auch einfach mal was zurückgeben, ja? Wir wollen das richtig zelebrieren mit euch, dass Mario jetzt 40 Jahre schon so ein erfolgreicher Charakter da draußen ist. Und deswegen zahlt auch bitte 40 Euro für dieses Spiel. Ist ja klar, 40 Jahre, 40 Euro.
Stark. Ja, also. Ich muss sagen, ich habe Mario Galaxy 1 schon zweimal gekauft. Einmal auf der Wii damals, als es rausgekommen ist. Fand ich sehr geil, werde ich nie bereuen. Dann habe ich es nochmal gekauft, als für die Switch 1 dieses 3D Mario 3D All-Stars Bundle rauskam mit Mario 64, Mario Sunshine und Mario Galaxy 1. Und schon da habe ich mich aufgeregt, dass es Galaxy 1 ist, weil ich ja Galaxy 1 schon gespielt habe und unbedingt Galaxy 2 spielen will. So, und dann war so, egal, komm, ich hole mir das Bundle trotzdem, weil ich habe Galaxy 1 lange nicht mehr gespielt und wollte mal wieder und dachte mir dann höhere Auflösung und so ist eh nett. Hab das gemacht und hab da auch Galaxy 1 nochmal gut gespielt. Das hat auch echt Bock gemacht. Und jetzt kommt halt das wieder als Bundle. Und wenn ich es physisch haben will, also für die Ewigkeit, ja, dann darf ich jetzt noch ein drittes Mal Galaxy 1 kaufen, nur um
aber daran merkst Galaxy du ja schon, es ist einfach nicht für die Ewigkeit. Weil wenn die nächste Konsole kommt, dann bringt sie es wieder raus.
Diese Drecksäcke. Ist ja unglaublich. Nee, es wird alles nochmal rausgebracht, ja. Und Mario Wonder kriegt auch nochmal eine Switch 2 Edition, weil das Update, was wir bisher gebracht haben, das war ja viel zu langweilig. Nee, ihr wollt es ja wirklich im echtesten aller echten 4K-Auflösungen haben. Deswegen okay. Hier bitte mit DLC und extra und nochmal teurer. Und da muss ich sagen, ey, wenn dieses Mario Wonder Switch 2 Edition nicht in 120 FPS auf dem Bildschirm im Handheld-Mode von der Switch 2 läuft, dann kann man sich wirklich ernsthaft die Frage stellen, wofür die überhaupt diesen Bildschirm mit 120 Hertz verbaut haben, weil das ist das perfekte Spiel dafür. Wenn das nicht läuft, dann mache ich Feierabend, dann war's das, dann bin ich raus. Werbung. Stell dir vor, du willst im Café oder am Flughafen arbeiten und das WLAN macht dabei eher so einen semisicheren Eindruck.
Oder wenn du im Urlaub bist und plötzlich die Lieblingsserie nicht mehr streamen kannst, weil sie halt einfach regional gesperrt ist.
Genau das sind typische Probleme, die man mit einem guten VPN gefixt bekommt. Egal ob öffentliche WLANs, Tracking durch Werbetreibende oder Preisdiskriminierung beim Online-Shopping.
An der Stelle kommt unser Sponsor Surfshark VPN ins Spiel, denn mit Surfshark kannst du deine Online-Aktivitäten verschlüsseln und deine IP-Adresse verbergen. Das ist also quasi wie ein digitaler Schutzschild und bei Surfshark kannst du unbegrenzt viele Geräte mit einem einzigen Konto verbinden.
Ja, unbegrenzte Geräte findet man tatsächlich nicht bei allen Anbietern, ist ja also definitiv ein Pluspunkt. Außerdem bietet Surfshark über 3200 Server in mehr als 100 Ländern an. Bedeutet, dass man quasi überall auf der Welt ohne Einschränkungen surfen kann.
Falls du mal ein Problem haben solltest, kannst du dich dabei 24/7 an den Kundenservice wenden und mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie kann man Surfshark einfach mal ausprobieren.
Starte also jetzt auf www.surfshark.com/crewcast. Unsere Zuhörer können dort bereits ab 1,89 € im Monat loslegen und mit dem Code CREWCAST bekommt ihr auch noch 4 Monate extra obendrauf.
Surfshark.com/CREWCAST mit 2K. Also vielen lieben Dank geht raus für die Unterstützung.
In Surfshark ist ja auch ein K. Also sind es eigentlich 3K.
Ja, bleiben wir nochmal bei Mario. Mario Tennis Fever. Okay. Das gibt mir richtige Wii-Vibes. Das ist quasi ein Spiel, wo man Tennis spielt. Und ich denke mal halt auch so frei mit Joy-Cons.
Ja, kann man machen, und wie man will. Man kann es mit Joy-Con spielen, man kann es mit Controller spielen. Ja, wie man will.
Auf jeden Fall ist es auch so ein Spiel, wo ich mir denke, eigentlich relativ easy zusammengeklickt. So, aber irgendwie auch geil. Also ich muss sagen, da habe ich auch schon fast mit am meisten Bock drauf, weil es irgendwie mal was anderes ist, wenn du so ein bisschen aktiver vorm Fernseher das spielen kannst, so auf Wii Sports angelehnt.
Ja, Mario Tennis ist ja schon seit längerem eine bekannte Videospielreihe bei Nintendo, also das ist jetzt irgendwie, glaube ich, das vierte oder so Mario Tennis, was rauskommen wird. Aber ich muss sagen, ich find's auch geil. Ich war sehr neidisch, als sie gezeigt haben, und Mario Tennis hat einen Story-Modus. Und ich war so, oh, ein Singleplayer-Story-Modus für ein Tennisspiel. Aber Mario Kart World kriegt keinen Story-Modus. Wollt ihr mich eigentlich? Ihr seid doch lost bei Nintendo. Wo ist mein Story-Modus in Mario Kart World? Nee, kriegt das dumme Tennisspielen Story-Modus. Ich glaub's ja nicht.
Ey, aus dem heutigen Crewcast könnten wir schon so geile Statements rauscutten. Ihr Drecksäcke, ihr seid doch lost bei Nintendo. Geil.
Ja, sorry, das ist doch einfach die Energie am falschen Ort investiert. So, das ist so Mario Kart World.
Es ist genau richtig. Es sollte überall so viel Energie investiert werden. Jetzt kannst du doch nicht sagen, dass es da falsch investiert ist. Also, bei anderen Sachen investieren sie einfach zu wenig Energie. So ist es nämlich.
Ja, nee, stimmt, du hast recht. So ist es tatsächlich. Ja, um das Mario-Thema noch kurz abzuschließen, ich glaube, das, was ich am krassesten fand, ist, dass sie halt gesagt haben, der Film wird das Main Event für Marios 40. Geburtstag. Mhm. Und dann haben sie ja noch die Remakes vorgestellt von Galaxy 1 und 2. Ich höre das Statement so: ein richtiges, fettes, neues 3D Mario gibt es frühestens 2027. Und das ist schon, ich meine, ich verstehe, der Film und so, it's gonna be big. So, ja, willst du vielleicht nicht, dass es im selben Jahr passiert? Aber come on. Der einzige Wermutstropfen, den ich da sehe, ist, vielleicht kriegen wir als nächstes Mario-Spiel Mario Galaxy 3? Das wäre crazy. Da wär
deswegen jetzt nochmal Galaxy 2 rausschachern.
Ja. Die Galaxy 3 Remastered wird dann auf der Switch 4 für 200 Euro als Game Keycard verkauft.
Kannst du mir noch mal kurz erklären, was das mit dieser Flower auf sich hat?
Das ist so ein Mario-Charakter, also so aus der Mario-Welt, der jetzt in ein paar Spielen drin war, so eine redende Blume. Die ist bei Mario Party drin, die ist bei Mario Wonder drin und so. Ist einfach so ein neuer Charakter, den Nintendo gebaut hat, so der so ein bisschen auf diese Heftklammer von Microsoft angelehnt ist, von früher, ne, die dann immer so fragt, ob du Hilfe brauchst und sowas. Und so ein Type of Character ist diese Blume im Mario-Universum jetzt. Und die haben sich gedacht, come on, wir können die ja auch als physisches Produkt rausbringen. Und es ist dann halt wie so ein kleines Modell von dieser Blume und die redet. Manchmal von alleine und immer, wenn du den Knopf drückst. Aber, und das fand ich richtig krass, nicht interaktiv. Das ist kein HomePod Mini oder bla, mit dem du dich unterhalten kannst. Dieses Ding kann einfach nur Dinge sagen. Und
okay, also du
kannst antworten, aber es hört dir nicht zu. Ja.
Und irgendwann sagt es random irgendeine Scheiße, du erschreckst dich des Todes. Genau. Ja, toll. Echt. Genau. Also es ist einfach Plastik genau und ein kleiner so Speaker. Also.
Ja, es ist Quatsch eigentlich. Also keine Ahnung, vielleicht war der Wecker zu erfolgreich und die dachten sich, come on, bringen wir mal noch mehr Geräte raus. Aber ja, da dachte ich mir auch, okay, Nintendo macht wieder Nintendo-Dinge. Ist natürlich auch viel zu teuer, diese Blume, und auch die ganzen Amiibos, die sie gebracht haben, ist auch wieder alles viel zu teuer. Es ist so, ja.
Also ich finde, die finden schon kreative Wege, einfach so ein bisschen Plastik als was Geiles zu verkaufen. Yeah. Bei Virtual Boy, bei dieser Flower, so, es ist einfach so.
Ein bisschen Plastik mit Abo, hier bitte.
Digga, es ist echt heftig.
Kein Wunder geht der Aktienkurs durch die Decke. Die spielen Kapitalismus gerade komplett durch. Sehr zum Leid.
Scheiße zu Gold machen, echt.
Sehr zur Freude der Aktionäre und sehr zum Leid der Spieler. Naja, gut. Ja, das ist das mit der Blume. Ich denke, preistechnisch können wir, glaube ich, noch einmal kurz abranten, bevor wir zu den Pokémon-Themen vielleicht kommen.
Oh ja.
Wenn wir da schon mit erhobenem Zeigefinger rumlaufen wollen. Es gab DLC für Donkey Kong Bonanza, was ich schon sehr bemerkenswert fand, weil Donkey Kong erst vor einem Monat rausgekommen ist, gefühlt. und auch schon mit 70 Euro eines der teuersten Nintendo-Spiele ever war, physisch ja sogar 80 Euro. Und da hat ja auch Nintendo gesagt, ja, es ist ein teures Donkey Kong-Spiel, wissen wir ja auch, aber es ist auch das größte und beste und tollste Donkey Kong aller Zeiten. Deswegen, Leute, beschwert euch mal jetzt nicht und holt euch das Spiel. Da haben sich viele das geholt und es hat ja auch echt gute Reviews abbekommen. Ich habe selber nicht gespielt, aber scheinbar waren viele dann doch zufrieden und haben gesagt so, ja, okay, keine Ahnung, 70 Euro, vielleicht sehe ich's. Ist schon ganz nett gewesen so als Spiel. Aber dass sie jetzt wirklich so knapp hinterher ein DLC für 20 Euro raushauen, der aber jetzt nicht irgendwie krass viel hinzufügt, sondern irgendwie nur so ein Modus, wo du grüne Steine sammeln musst und eine Insel, auf der du rumlaufen kannst, um mit Leuten zu reden. Das ist halt in meinem Kopf so, ich denke halt noch so an so Sachen wie Mario Kart Booster Pass für Mario Kart 8 oder damals für Breath of the Wild das DLC, was für 10 Euro rausgekommen ist. Da hast du so viel Content extra nochmal für 10 Euro bekommen. Jetzt kriegst du weniger Content für 20 Euro direkt eine Woche nach Launch und es gibt ja halt so dieses Gefühl von, eigentlich war das DLC schon fertig. Die haben nur drauf gewartet, es dir nochmal extra für 20 Euro verkaufen zu können. Und dann sind wir halt, wenn du physisch Donkey Kong gekauft hast, plus das DLC, ist Donkey Kong halt ein 100-Euro-Spiel auf einmal. So, das ja, ist halt.
Das ist dann fast in der GTA-Liga.
Ja, das ist halt so. Da fängt man echt an, so zu überlegen. So, weil ich habe ja auch immer gesagt, so für alle, die sich jetzt drüber beschwert haben, dass jetzt für die Switch 2 noch nicht so viele Spiele gibt, so habe ich gesagt, so ja, ich kaufe das Gerät ja auch so als Investment, so weil ich weiß, also Investment, falsches Wort eigentlich, aber weil ich weiß, dass mich in den nächsten Jahren noch sehr viele Spiele auf dieser Plattform erwarten, die ich unbedingt spielen möchte. Aber wenn es mit den Preisen so weitergeht, muss man den Kauf einer Switch 2 einfach echt anders rechnen, weil du wirklich hohe laufende Kosten hast. Und dann macht es vielleicht wirklich einfach für viele Leute mehr sind zu sagen, ich hole mir ein Steam Deck, selbst wenn du dir ein Steam Deck OLED mit 1 Terabyte und whatever holst, ist halt die Anschaffung vielleicht 100, 200 Euro teurer als eine Switch 2, aber long term sparst du dir ja so immens viel Geld, wenn du einfach die Steam Sales mitnehmen kannst, statt 100 Euro für Donkey Kong auszugeben, aber gut, dann hast du halt nicht Donkey Kong, also ist die Frage, wie doll willst du Donkey Kong?
Ja, oder du hast halt auch kein Pokémon. Ja. Da können wir jetzt zu Pokopia kommen.
Warte, bevor wir das machen, noch kurz das DLC-Thema zu Ende.
Okay,
weil
sorry.
Weil für Pokémon, ZA wurde ja auch DLC jetzt angekündigt. Und das ist ja noch wilder, weil Pokémon ZA ist noch nicht mal draußen. Die haben DLC für ein Spiel angekündigt, was? Das noch nicht draußen ist. Und der DLC wird auch 20 Euro kosten. Das heißt, wir sind wirklich jetzt schon so an dem Punkt, wo, und wir reden über Pokémon. Ja, ist ja nicht so, als ob jetzt zu erwarten wäre, dass Pokémon ZA ein Coding-Masterpiece wird, für das man gerne 70 Euro ausgibt, weil es ja auf jeden Fall auf der Switch 2 die Hardware voll ausnutzt und ein richtig krass programmiertes Spiel ist. Nee. So, man ist schon eh am Struggeln und dann sagen die so, ey, komm, wir haben auch schon DLC fertig, den kriegst du auch für nochmal 20 Euro mehr, hier bitte. Das ist einfach so, es ist so offensichtlich, was da passiert und ich glaube, deswegen tut es vielen auch so weh. Es geht gar nicht darum, dass man gar nicht bereit ist, für zusätzliche Inhalte zusätzlich Geld zu bezahlen, aber die Art und Weise, wie das schamlos schon vor dem Launch präsentiert wird, weil es eh alles schon fertig ist, macht es halt sehr offensichtlich, dass die einfach nur mehr Geld haben wollen und es null darauf ankommt oder null den Grund hat, dass du halt das Spiel entwickelt hast und das Spiel war erfolgreich und dann dachtest du dir, ah, ich kann ein bisschen Bonus-Content noch machen. Nee, das Spiel wird von Anfang an mit DLC geplant, dann wird der DLC rausgenommen und direkt extra verkauft für mehr Cash. Das ist halt einfach, es ist halt, naja.
Naja. Okay.
Gut, Pokerminia. Pokopia. Lass uns das.
Ja, also mein Take auf Pokopia ist, die haben so gesehen, so fuck, Palworld läuft ja richtig gut. So, ihr erinnert euch, haben wir auch drüber gequatscht, Palworld war ja das Spiel, was halt so, ja, einfach so ein Pokémon-Klon quasi war, aber halt schon mit einem eigenen Konzept, so von der Spielmechanik, aber halt die Pokémons haben sie halt schon eigentlich sich geklaut, Aber die haben das so mit so Minecraft-Elementen verbunden, würde ich jetzt mal sagen. Also, dass du dir so deine eigene Stadt, also dein eigenes Dorf, dein eigenes Lager aufbaust, so ein bisschen craften kannst, so Items sammelst und so weiter. Und halt irgendwie random noch mit Waffen, das habe ich auch nicht gecheckt, aber das macht dann Nintendo natürlich nicht. Also dieses Waffending ist raus. Aber dieses.
Schade, keine AK-47 für Pikachu.
Ja, das war so random bei Palworld wirklich. Aber ja, dass man jetzt so ein bisschen halt einfach so ein Crossover hat zwischen Animal Crossing und Pokémon, und es ist so ein bisschen auch wie Palworld, dass du halt mit Pokémons zusammen dir so ein Lager aufbauen kannst, was du geil machst und so weiter und so fort.
Ja. Also ich muss sagen, ich find's insgesamt schon sehr ironisch, dass Nintendo, nachdem sie sich ewig über Copyright bei Palworld abgefuckt haben, so und da mit den Anwälten rumgeschmissen haben, und auch generell ist ja Nintendo, was Intellectual Property angeht, sehr, sehr kontrollierend unterwegs, dass gerade die jetzt sagen, so, nachdem wir alle weggeklagt haben, klauen wir jetzt Minecraft, let's go. Also so, wenn andere sich bedienen, gar kein Verständnis, aber sich selbst bedienen, oh ja, da sehen sie sich dann wieder.
Ja, stimmt. Es ist schon sehr, sehr klotzig, diese Welt von Pokopia. Naja.
Es ist schon ein eigenes Spiel. Also es ist nicht einfach Minecraft. Ich persönlich sag, sich so inspirieren zu lassen, ist okay. Ich würde es aber halt auch andersrum sagen, sich bei Nintendo inspirieren zu lassen, ist okay. Aber das sieht dann Nintendo halt anders. Ich glaube, dass das Spielkonzept ganz cool werden könnte. Ich habe schon länger mal irgendwie Bock gehabt auf so ein Pokémon, das so ein bisschen mehr entspannt ist. Ich muss auch sagen, ich sehe jetzt diese ganzen Vorstellungen auch immer noch mal mit einem anderen Auge. Ich schaue jetzt immer so, was könnte man vielleicht eines Tages mit Minibar spielen? Und so ein Spiel, wo du jetzt nicht unbedingt krass mit den Pokémons kämpfen und machen musst, sondern du kannst halt einfach so ein bisschen deine Stadt aufbauen, Pokémon im Gras finden, deren Fähigkeiten übernehmen, um irgendwie andere Sachen mit der Welt anzustellen und so. Das klingt sehr wholesome.
Ja, also ich meine, Animal Crossing war ja auch ein Mega-Erfolg. Und ich glaube, das trifft da irgendwie in so ein, ja, es ist so ein Zwischending aus vielen Sachen. Aber ich glaube, so vom Vibe könnte es ähnlich sein, wie Animal Crossing zu spielen. So einfach so auf Relax zu sein, einfach diesen Ort zu schaffen, wo halt alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. So, ne? So ein bisschen in die Richtung. Könnte schon ganz gut funktionieren. Ja, aber trotzdem, ich warte immer noch auf das geile Pokémon. Pokémon ZA ist es nicht.
Aber das würde ich jetzt auch nicht zu früh sagen. Ich bin mal gespannt, wie das performt. Die haben sich halt echt Zeit gelassen jetzt für ZA. Vielleicht macht es ja.
Ja, die haben sich Spaß. Zeit gelassen, einen DLC schon mal zu machen. Aber.
Vielleicht wird es ja eh nett.
Ja. Mal gucken. Wir wollen es nicht.
Wir wollen es nicht verschreien, bevor es
da ist. Aber.
Wir wollen erst
Nintendo mal macht schon alles Euro dafür, ausgeben. Dass es vorher wack ist. Aber.
Wir wollen erstmal 70 Euro ausgeben und uns dann ein Urteil fällen.
Und dann nochmal 20 und dann fällen wir uns ein Urteil.
Also einfach bei so Reviewern drunter schreiben, ich kann dein Review nicht ernst nehmen, wenn du nicht mal das DLC dazu getestet hast. Einfach so richtig frech. Ja, gut. Aber ich glaube, ansonsten können wir das Direct-Thema zumachen. Man hat noch ein bisschen Zelda Age of Imprisonment gesehen. Man hat noch ein bisschen Metroid 4 gesehen. Also ja, es ist.
Pokopia kommt auch erst 2026 natürlich, Leute. Ne? Also entspannt.
Also der wirklich große Weihnachtstitel ist irgendwie ausgeblieben. Das habe ich mir schon gedacht, als sie für Metroid dann gezeigt haben, dass es Mitte Dezember kommt, dachte ich so, oh, Metroid ist der Weihnachtstitel. Naja, mal gucken, was sie noch als letzten Titel der Direct zeigen. Weil du willst aus so einer Präsentation eigentlich immer noch mal mit einem Banger rausgehen. Ja, boah. Kam dann nicht Resident so richtig Evil für mich. So. Ja, ich glaube, es war irgendein Monster Hunter, irgendwie, keine Ahnung. Ist auch egal. Es ist bestimmt eh ein nettes Spiel und die Fans freuen sich. Aber es war jetzt nicht der Banger, der die gesamte Nintendo-Fangemeinde glücklich macht, den sie da am Ende gezeigt haben. Und Metroid, es sieht gut aus und so, aber ich glaube auch, dass es zu nischig ist eigentlich für einen Weihnachtstitel. Deswegen, ja, keine Ahnung. Mal gucken, wie das dieses Weihnachten dann wird.
Ja, was vielleicht denkt sich Nintendo.
Ja, Mario Galaxy 1 und 2. Das Ding ist, mit Mario Galaxy, und das muss ich wirklich sagen, ich habe schon gesagt, die Preispolitik finde ich schlecht. Ich finde das wack, dass du es physisch nur als Bundle kannst. Es gibt so viel zu kritisieren. Aber was ich über Mario Galaxy sagen kann, ist, dass es das erste neu rausgebrachte Spiel von Nintendo ist, wo ich nicht enttäuscht war, dass es kein Remake ist. Weil man könnte ja immer sagen, oh, macht die, wenn wir jetzt die Switch 2 Grafikpower machen, haben, macht die Grafik doch schöner, macht doch da ein bisschen, ne, neue Texturen und so. Haben sie ein bisschen gemacht, aber wirklich nur ganz, ganz minimal. Aber ich find's bei dem Spiel wirklich nicht schlimm, weil der Original Art Style ist einfach wunderschön. Und die Spiele machen auch Bock ohne Ende. Die kommen noch aus einem Zeitalter, wo Nintendo sich wirklich sehr um Qualität bemüht hat. Das heißt, in gewisser Hinsicht könnte man sogar sagen, dass das Gameplay bei Mario Galaxy 1 und 2 besser ist als bei modernen Nintendo-Spielen. Und das gepaart mit diesem zeitlosen Artstyle, ich denke, man wird schon sehr viel Spaß mit dem Spiel haben. Und auch, dass du keine Switch 2 brauchst, um es zu spielen, finde ich einfach fair, weil die Switch 1 hat auch genügend Hardware-Power für Mario Galaxy. Also schön eigentlich, dass sie kein Remaster gemacht haben, das nur auf der Switch 2 läuft. Nee, die Spiele sind in hoher Auflösung, in flüssig, aber schon dem Original getreu jetzt bald für sehr viele Leute verfügbar. Zwar zu einem frechen Preis, aber verfügbar. Und ich glaube, wird wirklich die bestmögliche Einstimmung auf den Film.
Ja, also ist dann vielleicht doch der Pokémon Z bis A unser Weihnachtstitel. Weil das kommt ja jetzt ja im Oktober. Und das ist noch ein Spiel mit der alten Preispolitik. Es kostet 50 Euro. Was? Deswegen musste das DLC kommen.
Nein. Pokémon ZA kostet doch niemals 50 Euro. Doch. Was?
Also für die Switch 1 kostet es 50 und für die Switch 2 60.
Physisch kostet es bei Amazon, sehe ich hier gerade, für die Switch 1 60 und für die Switch 2 70.
Also bei Coolblue kostet es 59 Euro.
Physisch. Was ist denn Coolblue? Was?
Was ist denn Coolblue? Das ist ein Elektronikhändler.
Kenne ich gar nicht. Das ist so wie Mediamarkt oder was?
Ja, das ist so wie Galaxus oder keine Ahnung, wie Cyberport.
Ah, und die haben es günstiger.
Ja, Mann.
Das ist
hier. Das lege ich mir doch direkt in den Warenkorb. Deswegen muss das DLC 10 noch
Euro,
das
Game 10 ist so Euro günstig. Rabatt auf Pokémon, das ist ja krass. Ja, gut. Lass mal ein bisschen über die IFA quatschen. Ich hab Bock.
Boah, ja, das fühlt sich schon wieder so lang her an, aber ist es eigentlich gar nicht.
Das ist eine andere Welt. Das ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht mal 2 Wochen her.
Nee.
Aber es fühlt sich an wie eine andere Welt. Ich muss aber sagen, mir hat die IFA sehr gut gefallen dieses Jahr. Ich hatte wirklich viel Spaß auf der IFA.
Ja, ich muss auch sagen, ich war auch eigentlich ganz angetan. Ich weiß jetzt nur nicht, wie das jetzt so generell war. Wie ist denn jetzt so, wie waren denn jetzt so die Besucherzahlen? Das können wir mal googeln. Also hatte diese Messe jetzt einen Erfolg oder nicht?
Also am Samstag wirkte es für mich, und ich war ja nur am Samstag da, schon sehr voll auf der Messe. Also mehr Leute hätten der Messe nicht gut getan, um es mal so zu formulieren. Zumindest nicht aus Besuchersicht. Aber ich glaube, so die Dinge, die mir am besten gefallen haben, irgendwie jetzt, die diese IFA auch stärker gemacht haben als andere IFAs bisher, waren generell einfach die Technik, die zu sehen war, und die Aussteller. Ich fand, es waren viele coole Firmen mit coolen Produkten da. Es gab krasse Riesen-Agrardrohnen von DJI. Es gab humanoide Roboter und Roboterhunde, die übers Messegelände gelaufen sind. So bei Samsung war es wirklich mal spannend, das neue aktuelle Fold zu sehen, und die hatten auch so eine richtig schöne Galerie aufgebaut, wo man ein Fold neben dem nächsten immer sehen konnte, also von Generation zu Generation die Entwicklung und solche Sachen, das siehst du halt, du kannst dir das Fold natürlich auch im Mediamarkt anschauen, aber sowas wie so eine Historie, das hast du dann halt einfach nicht. Und auch generell so, sowohl bei Gaming als auch bei den TVs und so. Ich hatte wirklich den Eindruck, es waren irgendwie spannende Produkte und coole technische Entwicklungen dieses Jahr zu sehen.
Ich habe jetzt auch gerade hier die Zahlen. Es sind dieses Jahr 220.000 Besucher auf die Messe gekommen. Letztes Jahr waren 215.000 Besucher. Also ein kleines Plus. Die Messe konnte somit ihre Rolle als globale Leitmesse für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte erneut bestätigen.
Ja, muss man aber auch wirklich sagen, ne? Größte Consumer Electronics Technikmesse der Welt eigentlich. Ja. Von den
genau, aber CES hast du immer noch so als Vergleich, aber das ist halt nicht für, also da kannst du als Privatperson nicht hingehen, sondern da musst du in der Branche tätig sein.
Ja, ja.
Obwohl das wahrscheinlich sagen, auch relativ weit gefasst ist, was da in der Branche tätig bedeutet.
Was ich auch cool fand auf der IFA dieses Jahr, war die neue Karte und App. Früher war das immer so, dass die Karte, also wenn du auf der IFA warst und wissen wolltest, wo muss ich hin, gab es immer nur die Karte, wo dann stand, ja, hier ist Halle 21, hier ist Halle 22 und hier ist Halle 22a. Und dann hast du so ein Riesenregister von Herstellern und musstest dann genau gucken, wo ist jetzt welcher Hersteller und okay, die sind in 22.2b, mal schauen, wo diese Halle auf dem Plan ist und dann konntest du da hinlaufen. Dieses Mal war es aber so, dass von den größten Herstellern die Logos einfach auf der Karte mit drauf waren. Dass du direkt siehst, aha, Samsung hier, DJI da, Sony hier, Insta360 da, TCL dort und so, und du konntest da einfach direkt hinsteppen, das fand ich sehr praktisch. Und die App war jetzt so, dass du schon während du angefangen hast zu tippen, so den Namen von dem Aussteller, den du suchst, dir direkt angezeigt wurde, ob der im Verzeichnis drin ist. Wenn du den dann angetippt hast, hat er dir interaktiv auf der Karte gezeigt, wo der Stand des Herstellers ist und wie man da hinkommt. Also so Navigation war diese IFA einfach huge Upgrade.
Ja, aber es wurde auch echt mal Zeit, weil das war vorher immer die App, die das ja neu aufgewärmt wurde.
Ja, und am coolsten waren aber natürlich die Leute. Also Shoutout an alle von euch, alle Zuhörer, die Hallo gesagt haben auf die IFA. Hat sehr viel Spaß gemacht und auch die ganzen Kollegen zu sehen und zu treffen. Und das macht einfach immer am meisten Freude.
Ja, das muss man echt sagen. Ich finde es vor allem, also Samstag fand ich auch echt ganz nice. Das war dann so entspannt über die Messe gehen. Da war das Video schon fertig und so. Das ist ganz nice gewesen. Aber danach, Digi, direkt krank geworden. Es ist so typisch Messe gewesen. Also, du kommst nach Hause, es wird kurz entspannt, ne? Also kannst du ein bisschen durchatmen. Bam, krank. Dann hittet's direkt.
So gesehen kann ich froh sein, dass ich direkt nach Amerika geflogen bin.
Du bist einfach nicht zur Ruhe gekommen.
Ich werde nächste Woche krank dann, wenn ich dann endlich vom Gas runtergehen kann. Ne?
Das ist verrückt, ne? Wie der Körper manchmal so noch checkt, so, oh, jetzt gerade ist noch Stress, jetzt muss ich noch durchhalten und dann lässt er los, sobald der Stress aufhört. Also, was lernen wir daraus, Leute? Einfach konstant im Stress sein. Perfekt. Mhm.
Ja. Und muss aber sagen, mein IFA-Highlight, so dumm das klingt, war die Bombendrohung. Weil wir abends noch essen waren dann mit den ganzen
Es war nicht auf der IFA, muss man dazu sagen.
Es war nicht auf der IFA für Kontext. Und Bombendrohung ist auch übertrieben. Es war so, wir waren noch gemeinsam Pizza essen mit einigen Technik-YouTubern. Und als dann die ersten nach Hause gehen wollten, sind die gegangen und kurz darauf wiedergekommen mit der Nachricht, ey, die haben da hinten, wo unser Auto parkt, die Straße abgesperrt. Weil da wurde halt wohl irgend so eine Tasche gefunden, die da herrenlos auf einer Bank rumlag und da dachte man halt so, ist das vielleicht gefährlich, ist da vielleicht eine Bombe drin? Und dann muss halt Polizei kommen, hat das ganze Ding abgesperrt und dann Entschärfungseinheit und bla 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 war dann da irgendwie am Start. War im Endeffekt keine gefährliche Situation, so wurde dann auch wieder freigegeben, die Area und so, ist nichts explodiert, niemand ist zu Schaden gekommen, also ne, alles ganz okay.
Wie lange hat das eigentlich noch gedauert?
Boah, ich glaube bis so 12:30 oder so.
Boah, aber so lange.
Aber das Schöne daran war halt, dass einige, die nach Hause gehen wollten, nicht nach Hause konnten und gezwungenermaßen dann noch so ein richtig schöner Abend draus entstanden ist. viele Technik-YouTuber einfach zusammen rumgehangen und gequatscht haben. Und ich bin ja so ein bisschen YouTube-Nostalgiker. Julian, du kannst dich ja auch noch erinnern an die Zeiten früher, wo, wenn jemand ein YouTuber war, es eigentlich davon auszugehen war, dass man den kennt, weil du bist ja auch YouTuber. Die Zeiten sind ja längst vorbei. So, mittlerweile ist YouTube und ganz Social Media so voller Creator und es ist alles so gestreut, dass man manchmal das Gefühl hat, dass dieses Community-Gefühl von früher so ein bisschen verloren gegangen ist. Und ich muss sagen, an diesem IFA-Abend habe ich es aber wieder gespürt, wie so gefühlt die halbe Technik-YouTube-Deutschland-Szene einfach gemeinsam da am Absperrband gechillt hat. Das hatte schon was.
Ja, es war Bombenstimmung auf jeden Fall. Nein, aber das muss ich auch sagen, das war echt chillig, vor allem, weil wir dann ja noch so einen kleinen Spaziergang gemacht haben und so, ne, ein bisschen an der frischen Luft. Wenn man immer nur am Essenstisch sitzt, ist es auch immer irgendwie so eine, ja, da kommt man nicht so, da kommt man nur mit seinen Sitznachbarn ins Gespräch, ne, und selten halt irgendwie mit demjenigen, der dann 3 Meter weiter sitzt. Mhm. Ja, und das war eigentlich echt ganz geil. Also eigentlich müsste man das jetzt nicht immer so machen, dass man immer nur so am Essenstisch sitzt, so, sondern dass man da wirklich ein bisschen aktiv halt auch wird. Mhm. Voll. Okay. Haben wir jetzt gerade unsere Themen durch? Was ist hier los? Also,
aber du hast ja gesagt, die Kommentare werden ergiebig heute. Also ich stelle mich noch auf folgende 2 Stunden Kommentare
ein. Wird das heute kein 2-Stunden-Crewcast etwa? Das geht nicht.
Also wenn die Kommentare gönnen, schon.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Okay, starten wir mal rein und gucken wir mal, wie stark die noch können. dann fangen wir mal an. Hier, den Arthur hatten wir schon. Infti hat geschrieben, könnt ihr bei der nächsten Diskussion über das iPhone-Design bitte Felix eine Apple Watch anziehen und seinen Puls à la Fitness Plus live einblenden? Wäre spannend. Das fand ich so eine gute Idee. Meinst du, dein Puls ist hochgegangen? Jetzt mal so.
Also,
bei der Redesign-Debatte?
Ich denke, bei jedem Mensch geht der Puls hoch, wenn er angeregt sich unterhält. Ich glaube, das ist ganz normal. Also würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn er nicht hochgegangen wäre. Das ist dann natürlich die Frage, was man damit implizieren will. Wenn Leute sagen, oh, der hatte bei der Diskussion schon so einen Puls, dann meinen die meistens, dass er richtig wütend und aggro geworden ist. Aber ich würde sagen, das ist nicht passiert. Ich habe sehr leidenschaftlich diskutiert, das ja, aber Aggression war kein Teil davon.
Okay, dann von dem lustigen Kommentar zu einem sehr ernsten Kommentar, aber den fand ich auch wichtig, nochmal mit aufzunehmen, von Matt. Er hat geschrieben, ich finde es ein bisschen schade, wie ihr potenziellen iPhone-Air-Käufern, also wie ihr potenzielle iPhone-Air-Käufer framed. Ich habe es mir bestellt, das triggert dann natürlich, man hat es gerade bestellt und dann machen wir
den Quick das an. So die Rich Kids. Abgehobenes Luxusprodukt. Genau, ja.
Verstehe ich schon, ja. Es war natürlich auch ein bisschen Spaß dabei, muss man auch sagen. Aber weiter geht's dann eben. Ich habe es mir bestellt und bin technisch total versiert. Es ist einfach das schönste Gerät, Kameras sind mir nicht wichtig und das 6,5 Zoll Display ist perfekt von der Größe. Die AirPods 3 so abzuhandeln ist auch schade, weil diese meiner Meinung nach das beste neue Produkt sind. Aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden.
Wieso abzuhandeln? Haben wir die AirPods?
Aber wir haben nicht lang genug über die AirPods gesprochen.
Ja, gut. Können wir zu gegebener Zeit noch ausführlicher machen. Weil ich stimme tatsächlich zu, die AirPods Pro 3 sind schon ein krasses Produkt. Aber ich würde es gesplittet sehen. Auf der einen Seite sind es mit Abstand die besten AirPods Pro, die es jemals gab. Und somit auch die besten AirPods eigentlich, die es jemals gab. Aber sie haben halt noch denselben Chip wie AirPods Pro 2. Und deswegen würde ich nicht unbedingt sagen, dass man von AirPods Pro 2 upgraden muss, auch wenn die Pro 3 schon in vielerlei Hinsicht besser sind, weil es sich schon auch lohnen kann, im Zweifelsfall einfach nochmal 3 Jahre zu warten, bis AirPods Pro 4 kommen und die haben dann vielleicht einen neuen Chip und da hat man dann auch die Software-Features, die dann in Zukunft kommen. So, jetzt ist es AirPods Pro 3 sind schon eher so ein bisschen AirPods Pro 2S, aber mit einem sehr großen S.
Mhm. Ja. Und was das Design vom Air angeht, haben halt auch echt einige dann noch geschrieben, auch in anderen Kommentaren, wir hatten sowieso ultra viele Kommentare, dass es nicht so protzig wirkt, wie wir gesagt haben. Ne? Also unser Statement war ja also, yo, das ist halt so ein Protzo-iPhone mit diesen Goldtönen und so und hier ein bisschen weiß unterschiedlich so. Ne? Und ich verstehe den Punkt schon, weil dieses typische Apple-Erkennungsmerkmal mit den 3 Linsen, das hast du natürlich nicht. Man könnte es theoretisch als unversierter als iPhone 16e abhandeln, so.
Ne, aber nur, wenn es in der Hülle ist.
Ah. Ja, du hast natürlich schon das Plateau, was jetzt eigentlich auch ein Erkennungsmerkmal
ist. Ja, und man sieht einfach, wie dünn das ist. Das siehst du sofort. Und das sieht jeder. Also das, selbst wenn du keine Ahnung hast, dass das iPhone Air existiert, du siehst, dass das kein normales iPhone ist. Einfach allein schon, wie das in der Hand liegt, ist ganz anders. Aber gut, vielleicht ist es auch einfach meine sehr detaillierte Wahrnehmung. Die, vielleicht gibt es auch Leute, die sehen es nicht.
Es gab, glaube ich, echt viele Leute, die das iPhone Air sehr gefeiert haben und die sich ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt haben. Christoph hat hier drunter zum Beispiel noch geschrieben, es gab eine Zeit, da war Apple dafür bekannt, Form und Function so gut wie möglich zu vereinen. Das iPhone Air ist Apple pur und deshalb liebe ich es. Und jetzt zu den Kritikpunkten. Kein Mensch nutzt sein Handy 24/7, ohne zwischendurch kurz laden zu können, im Fall der Fälle. Das muss ich auch beim 16 Pro. Wenn Apple nicht dauernd diese Videos zeigen würde, dann wüssten wahrscheinlich keine 3%, welche Bilder mit der Pro-Kamera eingefangen werden können. So wissen es viele, macht aber auch keiner. Also er meint, die Kamera braucht man jetzt nicht unbedingt. Der Normalnutzer würde den Unterschied auch nicht sehen.
Okay. Also prinzipiell, wenn wir jetzt mal bei dem Thema kurz bleiben wollen, iPhone Air und Framen als Luxusprodukt. Ich kann schon mal sagen, also es war jetzt nicht meine Intention, irgendjemandem zu sagen, dass er das iPhone Air nur zum Flexen gekauft hat. Die Intention war eher anzuerkennen, dass das iPhone Air das perfekte Produkt zum Flexen ist. Diese Art von Kundschaft, die ein iPhone für den Flex kauft, die werden richtig dumm auf das Air gehen, weil es halt eben genau diese Art von Luxusprodukt sein kann und sehr perfekt da hineinpasst. Und allen anderen Käufern muss man einfach sagen, und das könnt ihr euch schönreden, wie ihr wollt, aber von den reinen Funktionen, die man bekommt, zahlt ihr beim Air mehr für weniger. Also das Air ist ein Handy mit einem schlechteren Akku, der langsamer lädt, weniger lang hält, einer Kamera weniger, schlechteren Lautsprechern, so als das iPhone 17 und ihr zahlt dafür auch noch einen Aufpreis. Was ihr aber gewinnt, ist ein beeindruckendes Design und ein größeres Display. Und ich finde es nicht verkehrt, wenn man sagt, ich gewichte ein großes Display, das ich leicht in der Hand halten kann, weil das Gerät dünn und leicht ist. Das gewichte ich stark, weil für mich ist es was, das ist mir wichtiger als Kamera und das ist mir wichtiger als Akkulaufzeit und das ist mir wichtiger als Performance und das ist mir wichtiger als Preis-Leistung und das ist mir wichtiger. Ist okay, das kann man machen und man kann auch, ohne dass man an den Flex eines iPhone Airs auch nur eine Sekunde gedacht hat, kann man so seine Kaufentscheidung treffen für das Air. Und ich hatte das jetzt wirklich die letzten Tage auch viel in der Hand und muss sagen, ja, auch ich finde Gefallen daran, wie das in der Hand liegt und wie sich das anfühlt. Aber man darf trotzdem, also ich finde es trotzdem falsch, so aktiv zu verdrängen oder aktiv versuchen zu vergessen, dass du hier mehr Geld für weniger ausgegeben hast. Das ist einfach so. Diese Entscheidung kann man bewusst treffen und man kann mit dieser Entscheidung auch glücklich sein und glücklich werden. Aber das ändert nichts an dem Fakt, dass du mehr Geld für weniger zahlst. Und das ist halt dieses klassische Luxusprodukt-Ding.
Ja. Genius AM hat auch noch dazu geschrieben zum iPhone Air-Thema. Das iPhone Air ist das Business Phone. Wenn ich daran denke, dass ich auf der Arbeit immer mit zwei Handys rumlaufe, ein privates iPhone und ein geschäftliches, und was ich am Ende eigentlich mit meinem Arbeitsphone mache, dann will ich einfach nur ein Gerät haben, mit dem ich gut E-Mails lesen kann, Display ausreichend groß ist, und das mich in meiner Sakkotasche oder in meiner Hosentasche nicht nervt, weil es besonders dünn ist. So oft, wie ich Fotos mache, ist es mir egal, ob es eine oder drei Kameras hat. Privat habe ich mir das Pro bestellt. Wenn mir mein Arbeitgeber die Wahl lässt, würde ich das eher nehmen. Aber ich glaube, das ist halt ein Punkt, da werden viele Arbeitgeber einem nicht die Wahl geben, weil es halt so viel teurer ist. Ja, da hast du dann das SE. Das 16E
und gut ist.
Ja. Das 16E, ja. Aber klar, wenn du jetzt im Business tätig bist und dir selber dein Business-Phone kaufst, keine Ahnung, bist halt Geschäftsführer oder sonst was, dann sehe ich das auch. Das ist so ein... Das ist schon.
Was habe ich gesagt? Das iPhone Air ist ein gutes Zweit-iPhone. Und ein Geschäftshandy ist ein zweites iPhone. Es ist einfach so. Und ich möchte auch gar nicht schlecht reden, ne? Also nicht, dass es jetzt so irgendwie rüberkommt, als ob ich das Gerät generell dumm finde oder so. Aber man muss halt einfach realistisch und ehrlich damit sein. So, es bringt niemandem was, wenn man dann sagt, so, ja, die Nachteile, ach, Kamera brauche ich eh nicht, Akku, gut, ist egal, weißt du, und dann sagst du immer egal, und dann lebst du wirklich mit dem Gerät und merkst, oh, es nervt doch. Das wäre dann halt schade. So, man muss diese Entscheidung einfach bewusst treffen, und wenn man die bewusst trifft und sagt, nee, das ist das Gerät für mich, dann ist ja schön, und wie wir vorhin ja auch schon kurz besprochen haben, scheinbar ist der Akku nicht so schlimm wie vermutet. Also wenigstens an der Front ist da vielleicht nicht mit allzu viel Schmerz zu rechnen. Aber natürlich, wenn man es wieder vergleicht, ne, mit dem, was hatten wir davor? Die Plus-Modelle, das waren immer die iPhones, die am meisten Akkulaufzeit für am wenigsten Geld geboten haben. Aber gut, das macht jetzt das 16E.
Ja, ich glaube, grundsätzlich waren die meisten Leute ganz konnten sich so schon der Analyse anschließen. Ich möchte jetzt dazu sagen, den nächsten Kommentar habe ich gescreenshottet und lese ich vor. Weil das einfach mal ein Lob an Felix ist, was auch mal den Weg zu Felix finden muss. Till hat geschrieben, ich finde, Felix ist hochintelligent. Und er hat eine Sicht auf die Dinge, die anderen fehlt. Respekt für diese gelebte Faszination und dieses große Talent, technisches Design so lebendig darstellen zu können.
Kuss geht raus. Ich hatte den Kommentar tatsächlich auch schon gesehen und dachte mir, ich kann den nicht liken. Das wirkt zu selbstverständlich.
Deswegen sage ich auch, ich habe den gescreenshot.
Danke, dass du das gemerkt hast. Ich finde, du hast recht. Ja, ich bin sehr schlau. Danke, ChatGPT, für diese Einschätzung. Nee.
Ja. Nee, aber hat auch 40 Daumen hoch. Kai hat noch drunter geschrieben, genau das ist der Unterschied zu anderen YouTubern, die zum 100. Mal die Tech-Specs wiederholen und vergleichen. Felix hat eine eigene Sicht auf die Dinge, die er auch gerne mitteilt. So, und jetzt ist Schluss mit Lobhudelei, aber es muss gesagt.
Ich kann dazu jetzt nicht mehr viel sagen. Das ist egal, was ich sagen würde, es wäre eh falsch.
Brauchst du auch nicht. Einfach so stehen lassen. Okay. Fabian hat geschrieben, ich habe heute gelernt, iPhone 6 zu iPhone 6s war ein radikales Redesign, da man das iPhone 6s nicht mehr biegen konnte.
Nope, überhaupt nicht.
Weil Fabian, haben nicht einfach aufgepasst.
Nein, die haben einfach das bestehende Design mit ein bisschen dickerem Alu ein bisschen verstärkt. Aber das generelle Design zwischen iPhone 7 und auch der Aufbau und die gesamte Struktur des Geräts hat sich nicht stark verändert. Deswegen.
Da will jemand mal einen Witz machen und Felix nimmt es schon wieder viel zu ernst. Okay. Ja, das war auch noch, ich glaube, das war der Top-Comment jetzt von JM oder JM. Mal ein kleiner Hinweis. Der Bogen im Apple Park repräsentiert die Apple-Farben und nicht die Regenbogenflagge. Bei genauerem Hinschauen unterscheiden sich beide nämlich erheblich. Die Apple-Farben wurden 1977 als Teil des Logos designt und sollten auf die Mehrfarbigkeit des Apple II hindeuten. Die Farben symbolisieren Kreativität, Innovation, Wissen und Hoffnung, waren aber nicht als politisches Symbol gedacht.
So. Ja.
86 ja, Daumen hoch, das haben wohl einige gefühlt. Ich verstehe vollkommen den Punkt, aber ich glaube trotzdem, dass es für den Grund, für den Hauptteil der Leute, die diesen Regenbogen sehen, schon ein politisches Statement ist. Und das macht es irgendwo auch zu einem.
Ne? Du, also, Apple ist Masterclass in Symbolik. Die wissen genau, was sie tun. Und auch wenn der Ursprung von den Farben bei Apple vielleicht einen anderen Hintergrund hat, weiß Apple ganz genau, wie dieser Regenbogen wirkt. Alleine schon, dass er als Regenbogen gespannt ist. Und es ist ja generell, ich weiß nicht, ob du da jetzt noch andere Screenshots zu rausgesucht hast, aber das ist mir auch aufgefallen in den Kommentaren, dass es hier und da ein paar Leute gab, die nicht so glücklich mit uns waren, dass wir das kritisiert haben mit dem fehlenden Regenbogen, beziehungsweise dass wir das so analysiert haben, wie wir das analysiert haben. Aber das Ding ist, du kannst ja wirklich politisch links, politisch rechts stehen, wo du willst. Ist ja voll, weißt du, das. Da müssen wir die Diskussion gar nicht erst anfangen. Aber was halt schon auch Fakt ist, das siehst du ja zum Beispiel auch in Russland oder so, wie breit dann dort auf Regenbogen und bunte Dinge und so weiter verzichtet wird, weil es der Regierung nicht gefällt. Selbst wenn du sagst, ja gut, das sind jetzt einfach nur bunte Ostereier, because I don't care, so findet da wieder irgendjemand eine Möglichkeit, dir da ein politisches Statement draus zu drehen. Und ganz egal, ob dieser Regenbogen jetzt von Apple als politisches Statement gedacht ist oder nicht. Ja, also selbst wenn man davon ausgehen würde, nee, das sind nur die Apple II-Farben. Das hat gar nichts damit zu tun, dass Apple so ein mega inklusives Image hat und ihr CEO selber homosexuell ist und so. Das hat gar nichts damit zu tun. Selbst wenn du das denkst, ist es halt trotzdem Fakt, dass wir einen Regierungswechsel hatten in Amerika hin zu einer Regierung, der es offensichtlich sehr wichtig ist, diese Symbolik zu unterdrücken. Und wir sehen, dass Apple direkt sagt, ja, okay, wir folgen dem. Nicht so mega auffällig, ja, es ist so unauffällig gewesen, dass du trotzdem halt noch sagen kannst, ja, das war nur Zufall oder whatever, ne? Aber trotzdem, ich finde, für mich als jemand, der Apple schon sehr detailliert verfolgt und der auch mitbekommen hat, wie auch mit dem Wechsel von Steve Jobs zu Tim Cook als CEO diese Inklusion und einfach auch dieses offene Image, was sie nach außen präsentieren, jetzt nicht nur auch Homosexuellen gegenüber, sondern einfach generell dieses Image. Apple ist für alle keine Diskriminierung, hier ist jeder willkommen. So dieses Ding, das war die letzten Jahre extrem stark und extrem präsent in allem, was Apple gemacht hat. Und auch im Laufe der ersten Trump-Präsidentschaft ist das nicht wirklich zurückgegangen. Jetzt haben wir aber auf einmal diesen starken Fokus von der Regierung, da mehr dafür zu sorgen, dass die großen Firmen da schön bei Fuß machen und mitmachen. Und man sieht es ja auch an anderen Stellen, ja, wie da die Glasscheibe mit Goldständer von Tim Cook persönlich im Oval Office vorbeigebracht wird und so. Es wird einfach gerade viel dafür gemacht, dass diese Tech-Firmen genau dem folgen, was Daddy Donald sagt. Und da ist es so, Julian hat einfach aufgefallen und als er es gesagt hat, mir dann auch sehr schnell klar geworden, dass das kein Zufall ist, dass dieser Regenbogen da nicht drin war. Und selbst wenn du homophob bist, erstmal fick dich, falls du homophob bist, aber selbst wenn du homophob bist, ist es einfach so ein Ding, wollen wir das wirklich haben, dass die Regierung angibt, wie die Firmen sich zu verhalten haben? Weiß ich nicht, ob das der Weg ins Glück ist. Muss nicht sein.
Ja, also es haben dazu auch einige geschrieben, um da mal gleich mit reinzugehen, dass man sich ja nicht wundern muss, weil es ist halt ein kapitalistisches Unternehmen und ein kapitalistisches Unternehmen ist darauf aus, Gewinne zu machen. Und wenn es halt für das kapitalistische Unternehmen sinnvoll ist oder profitabel ist, in seinen eigenen Meinungen und Statements sich zu ändern, dass es das dann auch auf jeden Fall macht. So, ne? Das ist halt so von einigen das Statement gewesen. Es gab auch einige, die, also ich, es ist immer schwierig, bei so Kommentaren dann wirklich rauszufiltern, ob jetzt wirklich viele Leute so denken oder ob das eigentlich nur ein ganz kleiner Prozentsatz ist, der so denkt, ne, also ne, nimmt, denkt jetzt nicht, dass es jeder so denkt. Es haben auch ein paar geschrieben, ich kann Regenbogen nicht mehr sehen. Bin froh, dass es nicht in der Keynote war. So, ja, kann man ja auch alles sehen, wie man will. Ich finde es trotzdem einfach schon krass, wie schnell dieser Switch kommt, dass der so abrupt kommt. Und dass halt auch eine Firma in der Größenordnung da so schnell von ihren wirklich jahrelangen, also es war wirklich halt sehr lange bei Apple so wirklich das Nummer eins Thema, diese Gleichberechtigung, dass sie davon abrücken. Und ich finde auch gar nicht, dass das Thema Gleichberechtigung irgendwie so geframed ist, wie das ist jetzt links oder grün oder sonst was. Eigentlich ist Gleichberechtigung ja etwas, was man unabhängig auch von seiner politischen Einordnung auf dem Spektrum gut oder schlecht finden kann. Ne? Also ich glaube, du kannst irgendwie CDU wählen und Gleichberechtigung findest du wichtig. Oder du kannst auch die Grünen wählen und Gleichberechtigung ist dir wichtig. Gleichberechtigung ist halt einfach Gleichberechtigung. Chancengleichheit sollte eigentlich immer wichtig sein. So. Das,
ja. Ich glaube, es gibt mittlerweile leider viele Leute, die so eine Regenbogenflagge oder Inklusion als Thema generell schon fast als Angriff wahrnehmen, weil wir einfach durch sau viele Dinge, die in der Gesellschaft passieren, jetzt an so einem Punkt angekommen sind, wo ja viele einfach das Gefühl haben, so wenn dir jemand sagt, ey, ne, du musst tolerant sein oder so, dass man das dann direkt in Verbindung bringt mit irgendwelchen Leuten, die vielleicht zu aggressiv sind, die zu krass übertreiben, die irgendwie da den kompletten Maximum-Inklusions-Lifestyle irgendwie ganz vielen Leuten aufdrücken wollen. Aber das ist nicht die breite Masse der Leute. Die allermeisten Menschen sind nicht homophob, haben kein Problem, die checken auch die Wichtigkeit davon, sowas zu repräsentieren. Und ich weiß nicht, wenn du dich von einem fucking Regenbogen angegriffen fühlst, da muss man sich schon auch die Frage stellen, was ist denn mit dir? Der Regenbogen, der hat dir doch eigentlich überhaupt nichts getan. Und die einzige Aussage davon ist doch wirklich einfach nur, ey, egal wo du herkommst, egal wie du aussiehst, egal welche Sexualität du hast oder egal was für eine Art von Mensch du bist. Du bist irgendwo ein Mensch und wir Menschen gehören alle zusammen. Wir dürfen auch alle zusammen irgendwie Spaß an denselben Dingen haben. Und klar, es ist für Apple natürlich auch schön, dieses Gemeinschaftsgefühl dann noch mit dem passenden Produkt dazu zu verkaufen, so als Kapitalist.
Ja, das muss man auch sagen.
Also, aber ne? Trotzdem, es ist trotzdem, glaube ich, bei Apple kein Zufall. Es gab schon viele, viele Firmen in den letzten Jahren, die halt so voll da auch als Modetrend fast schon mit drauf aufgesprungen sind, auch den Pride Month und so immer richtig mit zu zelebrieren. Ich persönlich habe das nie als nervig empfunden, weil, wie gesagt, ich finde, es gibt absolut nichts Schlechtes an Inklusion so und an Toleranz. Aber ja, bei Apple war es schon definitiv so, dass man gemerkt hat, dass da auch ein bisschen mehr dahinter steht. Vor allem auch mit Tim Cook als CEO. So, der macht das nicht nur zum Spaß, dachte ich eigentlich. Aber ja, keine Ahnung. Das ist schon eine egal wie man es dreht und wendet, das ist ein bisschen eine traurige Entwicklung, dass sie da jetzt fremdbestimmt sich umgestalten.
Ja, ich meine, der Zug ist noch nicht abgefahren. Die können ja auch nochmal ein Zeichen setzen. Vielleicht, ne? Aber es waren halt so ein paar Sachen, die zusammengekommen sind. Diese ganzen USA-Locations, die so hervorgehoben wurden. Ne? Also wenn jetzt nur die Regenbogen-Geschichte da gefehlt hätte, so okay. Aber es kamen schon so ein paar Sachen zusammen. Dann dieses Treffen davor, wo Tim Cook neben Trump da am großen Tisch gesessen hat und all sowas. Es kamen so ein paar Dinge zusammen. Ne? Wir müssen es jetzt auch nicht nur auf das Regenbogenfarben-Thema da beschränken. So.
Also, der Kontext macht's. Der Kontext macht's. Wenn jetzt einfach so ganz random eine Keynote ohne Regenbogen gekommen wäre, ich glaube, niemand hätte sich was dabei gedacht. Und das ist auch das Clevere eigentlich daran, dass es einfach nur jetzt so wegfällt so ein bisschen, weil es halt eigentlich gar nicht so auffällig ist. Aber der Gesamtkontext macht dann schon deutlich, was da eigentlich gerade abgeht.
Yes. Okay, ich würde sagen, dann kommen wir zum letzten Kommentar von Kiwi. Und zwar, zur Feier des Tages wäre es doch mal wieder Zeit für ein Special-Outro. Wie wäre es mit eurer KI-Version des Outro-Songs, aber diesmal im Apple Intelligence-Style? Wäre gespannt auf eure Interpretation davon. Also unser Outro-Song in Apple Intelligence-Style, was heißt das dann? So mit Grammatikfehler drin oder was?
Wir werden es wohl oder übel interpretieren müssen. Das hört ihr dann ja dann gleich.
Ich denke auch. Ja, Leute, heute zwar keine 2 Stunden, aber dann freut man sich umso mehr, wenn es dann wieder 2 Stunden gibt, würde ich sagen, oder?
Alright, gut. Dann bis nächste Woche. Es war mir eine Freude und wir sehen uns dann.
Haut rein, Leute. Macht's guti. Ciao, ciao. Ciao,
ciao. Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagel stew. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do.
Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bear of fun.
Just growing up.
Growing up is just a trap.
Don't it seem like a drag?
There's no going back.
Like putting all of your joy in a big brown bag.
I won't listen to any of that jazz. No, I'll never grow up.
I'll never grow up.
Growing up is just a big fat trap.
I take pride in ever working a day. Can't see the room shopping anyway. Who can think I'm such a lord of craft?
Just grow up.
Growing up is just a trap.
Boah, Felix, ich wusste gar nicht, dass du so gut singen kannst.
Ich auch nicht von dir, aber hey, ich glaube, wir können das auch nicht in Wirklichkeit, sondern das ist einfach das künstliche Sprachmodell.
Ja, da magst du recht haben. Ich meine, 1,5 Millionen Sample-Analysen von jedem von uns, da erwartet man auch was.
Boah, auf jeden Fall. Du, komm, lass uns jetzt aber den Sack zumachen, oder?
Okay.
Well... Don't it seem like a drag?
There's no going back.
Like putting all of your joy in a big brown bag.
No, I won't listen to any of that jazz. Growing up is just a trap.
Oh yeah, well, growing up is just a trap.
Growing up is just hard to rap. Bis nächsten Sonntag, Freunde. Euch
eine ganz schöne Woche.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.